Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Mahlzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge 15 vom Herd- und Ofen-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Mein Name ist Peter Brück und mit mir am Küchentisch sitzt, wie immer, der liebe Michael Bielitzer. Hi, Billy.
Hallo, Peter.
Billy hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Und ich sag mal so, wie es sich gehört, ne? Im Namen von Redaktion und Technik.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Hast du schönen Geburtstag gehabt, hast schön gefeiert. Gibt es kulinarisch irgendwas Berichtenswertes?
Ja, also schön gefeiert schon, wirklich nur im Kreis der Familie.
Ja.
Wir waren bei meinem Schwiegervater und haben dort gegrillt. Und mein Schwiegervater hat halt ein zweites Mal geheiratet und ist mit einer türkischstämmigen Frau zusammen, die auch sehr gut kochen kann. Und die hat dann natürlich immer ganz tolle türkische Sachen auch dabei.
Ne? Sehr gut.
Und
das heißt,
war
du
schon
hast türkisch gegrillt.
Auf jeden Fall.
Ja. Super. Kommen wir zur heutigen Folge. Wir hoffen natürlich, ihr seid alle besonders frühlingshaft gestimmt für heute. Denn genau darum geht's ja bei uns. Den Frühling, beziehungsweise natürlich unsere Frühlingsküche. Wir haben ja im Herbst und Winter schon jeweils eine Folge zur saisonalen Küche gemacht. Und heute geht's also weiter in dieser Reihe. Denn endlich gibt's wieder viele frische Dinge aus den heimischen Betrieben. Auch die großen Läden greifen jetzt immer weniger auf Importware zurück. Und da wollen wir mal gucken, was wir mit all dem, was man im Frühling vor der Haustür bekommt, so alles machen kann. Darüber haben wir auch wieder mit dem Gemüsebauern unseres Vertrauens gesprochen. Und der erzählt, was genau das ist, was jetzt im Frühling als erstes geerntet wird. Und daraus können wir dann ein paar Rezepte ableiten, haben aber auch ansonsten noch die eine oder andere Idee, wie ihr ein bisschen Abwechslung in euren Kochalltag bringen könnt. Was lässt sich zum Beispiel im Frühling in der Natur sammeln, was man in der Küche brauchen kann oder auch ein Thema gleich bei uns. Billy wird was zum Freiluftkochen erzählen, freue ich mich auch schon drauf. Billy, wie ist es denn bei dir? Jetzt erstmal generell in puncto Frühling. Bist du auch froh, dass der Winter vorbei ist? Hast du Abwechslung in deiner Gemüsekiste aus der solidarischen Landwirtschaft?
Ja, also beim letzten Mal fand ich es noch ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir schon mehr erwartet.
Ja.
Also Mangold kann ich jetzt schon langsam nicht mehr sehen.
Mhm.
Das war immer noch übersichtlich, aber es wird langsam mehr.
Ja,
ne?
Die Vielfalt wird größer.
Die Vielfalt wird größer,
ja,
genau. Und da freue ich mich auch schon wirklich drauf. Ne? Ich habe dann doch noch in den letzten Wochen immer so ein bisschen zugekauft, muss ich sagen, weil klar, es war eigentlich immer genug da, aber halt ein bisschen einseitig. Immer Kartoffeln, immer Mangold und so weiter. Ne? Immer rote Beete. Und da musste ich halt nochmal irgendwo mir ein bisschen was dazu holen.
Ja, klar. Ja, klar.
Ja.
Ist bei mir im Prinzip ähnlich. Gehe mal in den Hofladen. Ne?
Mhm.
Und da ist aber auch so jetzt deutlich zu beobachten, ne? Dass also die Vielfalt der eigenen Sachen zunimmt und die Sachen, die zugekauft werden, das wird immer weniger. Ne? Und da bin ich auch ganz happy drüber. So, ne?
Auch die Vielfalt der Insekten wird mehr. Hast du schon gemerkt? Also ich finde, ich weiß ja nicht, wie es bei dir hier ist, aber wir haben echt wahnsinnig große Mücken schon.
Mhm.
Und gestern war ich spazieren.
Mhm.
Und es war unglaublich. Wir gehen so einen Weg entlang. Ne? Und da war wirklich alles voll schwarzer Insekten, die Märzfliege. Und kennst du die zufällig?
Ja, natürlich.
Ja? Also ist ein Hammer.
Mit hängenden Beinen.
Ja, mit den hängenden Beinen. Die sieht so schlaff aus und steht so in der Luft. Aber es war wirklich unglaublich.
Ja.
Also schwarz will ich jetzt nicht sagen, aber so, dass wenn du guckst, du hast überall diese Märzfliegen gesehen. Die gute Nachricht, die tun nichts. Aber, also stechen nicht oder so, aber schlechte Nachricht ist auch trotzdem ein bisschen unangenehm. Ne? Muss die ganze Zeit drauf achten, Mund zu halten und so. Es war echt über Kilometer, waren da nur Märzfliegen.
Ja, ey, also ich meine, ich beobachte das hier auch. Ne? Also ich meine, wir sind hier auf dem Land, das heißt, hier gibt es sowieso irgendwie mehr Fliegen, als man das vielleicht irgendwie aus der Stadt so kennt. Ne? Weil hier ja auch Tiere gehalten werden und so weiter. Ne? Mücken hatte ich jetzt noch nicht so viele, aber auch ansonsten Wildbienen, ey, und auch ganz viele verschiedene haben wir im Garten. Total super, freue ich mich drüber. Ich glaube, generell ist es ja toll, dass es viele Insekten gerade gibt.
Auch
ne,
die Märzfliegen bestäuben auch natürlich.
Ja, genau. Ne? Und wir halten und unterhalten uns immer über Insektensterben und so weiter. Ne? Ich hatte ein interessantes Gespräch mit meiner Mutter, die tatsächlich irgendwie zu mir gesagt hat, da habe ich nie so drüber nachgedacht, boah Peter, wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren, ne, da war immer die Windschutzscheibe und der Frontspoiler schwarz von Insekten. Ne? Das kenne ich von heute überhaupt nicht mehr. Ne? Und da hat sie recht. Ne? Also ist mir auch noch nie so aufgefallen, aber früher war irgendwie doch immer irgendwie, wenn man in Urlaub gefahren ist mit den Eltern oder sowas, keine Ahnung, mit dem Auto, Auto, das Auto total verdreckt und verklebt von Insekten. Das gibt's heute wirklich nicht mehr. Ne? Ja. Das heißt, heute muss man sich über solche Erlebnisse, wie du sie gerade erzählst, klar ist das in einem Moment irgendwie unangenehm, wenn man spazieren gehen will, ne? Aber eigentlich erfreuen.
Ja, klar. Nochmal ganz kurz, wenn jetzt jemand denkt, Märzfliege, ne? Also die Märzfliege gibt's dann, die heißt so, aber die gibt's auch im Mai.
Vielleicht schlüpft sie ja im März.
Ja, kann sein,
genau. Und ab dann
geht's
rund. Ja, wir haben uns aufgeschrieben als unser erstes Thema, das passt genau zu dem, was du sagst, nämlich zum Spazierengehen. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was man so am Wegesrand finden kann, wenn man so unterwegs ist. Und eine Sache, um direkt mal ins Thema einzusteigen, was ich total toll finde, ist das Wiesenschaumkraut. Ist jetzt schon fast vorbei, ne? Jetzt, wir sind jetzt Anfang Mai, ist jetzt schon fast durch, aber man findet es noch. Du kleine Pflanze, die eigentlich immer also etwas über der Grasnarbe sich hält auf irgendwelchen ungemähten Wiesen oder am Straßenrand. Weiße bis, ja, sagen wir mal, rosa-lilafarbene Blüten und schmeckt ganz köstlich und macht sich auf dem Salat unheimlich gut, weil es sind schöne Blüten, die haben so ein kresserartigen Geschmack. Ein bisschen scharf sind die. Ne?
Absolut. Und also für Leute, die Schärfe nicht so gut vertragen, die haben das schon mal bei mir probiert und wirklich so gesagt, so, boah, ist das scharf. Ne?
Ja,
ist Gott sei Dank eine Schärfe wie Senf oder Meerrettich, die schnell wieder vergeht.
Ja.
Nicht wie Chili, die lange im Mund bleibt. Ne?
Ja.
Aber wenn man es nicht gewohnt ist, das hat schon eine ganz schöne Schärfe, finde ich.
Ja, genau. Aber wenn man es auf den Salat legt, erstmal ist es dekomäßig unheimlich schön.
Ja.
Und ich finde, mit Salatblättern zusammen fällt dann die Schärfe auch nicht mehr auf. Dann hast du wirklich so einen Kresse-Geschmack, wie diese ganz normale Gartenkresse, die ja jeder kennt oder die sich auf dem Tempotaschentuch, auf dem Kresseigel früher als Kind gezogen hast. Ne? So ähnlich schmeckt das ja. Aber du hast schon recht, es ist ein bisschen schärfer. Ne?
Also ich finde Wiesenschaumkraut wirklich auch den Hammer. Finde ich total toll.
Ja.
Ich habe schon mal ein, zwei so Kräuterwanderungen mitgemacht, ne? Wo also jemand, der sich wirklich auskennt und so ein bisschen was beigebracht hat. Also ist halt umhergegangen, dann wurde einem was gezeigt, da wächst Wiesenschaumkraut, da wächst Gundermann und so weiter. Ich habe manchmal das Problem, ich mache das natürlich nicht so häufig und dann gehst du im nächsten Jahr wieder los und willst versuchen.
Ja.
Jetzt entwickelt sich die Natur die ganze Zeit natürlich. Jetzt sieht das nicht mehr so aus wie damals, als du es vielleicht noch gesehen hast. Ne? Und dann erkenne ich manche Sachen einfach nicht mehr wieder.
Ja,
so, ne?
Ja.
Aber bei Wiesenschaumkraut ist es ziemlich einfach. Du hast oftmals eine große Wiese vor dir, die ist grün. Und dann siehst du genau diese weißen Blüten so vom Weiten. Meistens ist das dann auch nicht vereinzelt, sondern gleich
richtig als kleiner See, ne?
Genau, als kleiner See. Und dann gibt man hin, pflückt sich das ab. Man kann das probieren, man schmeckt auch sofort diese Schärfe und so weiter.
Ja.
Das bleibt auch im Kopf.
Ja,
also
man pflückt nur,
tolles
um
Zeug.
Das eben zu erklären, kurz die Blüten. Also 1-2 Zentimeter unter der Blüte trennt man es eben ab, nimmt es mit und dann verschönert es wirklich jeden Frühlingssalat.
Ja,
ne? Also
auf
das
jeden
irgendwie,
Fall.
Das können wir schon mal festhalten. Wiesenschaumkraut. Wer sich jetzt noch nicht so richtig daran traut, weil in so einem Podcast, wir können es ja immer nur jetzt mit Worten beschreiben und euch nicht zeigen. Also schaut nochmal in ein Buch oder ins Internet. Auch auf YouTube gibt es 1000 Videos dazu. Also man kann es schwer verwechseln und es ist wirklich köstlich. Wiesenschaumkraut, unsere Nummer 1.
Ja.
Nummer 2 wäre, hast du gerade schon mal genannt, der Gundermann.
Mhm.
Über den haben wir uns schon mal unterhalten in der Kartoffelfolge. Da war
leicht bitter.
Genau, war ich bei einem Kollegen von uns eingeladen, der geeisten Apfelsaft mit Gundermann gemacht hatte. Im Hochsommer, ein unheimlich erfrischendes Getränk. Ne? Gundermann, können wir immer noch mal sagen, auch am Wegesrand zu finden, kriecht am Boden. Aber die Blütenstände kommen eben immer so hoch, dass man sie gut erkennen kann. Ne? Sind so lila bis rosafarbene Blüten, Lippenblütler, also haben so ein bisschen so diese Orchideenform. Der Stängel ist auch noch so ein unveränderliches Merkmal, hat einen quadratischen Querschnitt, also so leicht viereckig sieht er aus und fühlt sich an. Ne? Und was am Gundermann ich auch immer gut finde, weil ich mich auch echt nicht auskenne, ist, es gibt keine Verwechslungsgefahr mit irgendwas, was giftig sein könnte oder sonst was.
Ja.
Der ist leicht zu identifizieren. Ich würde im Prinzip nochmal das sagen, was ich eben auch schon zum Wiesenschaumkraut gesagt habe, nämlich wer Gundermann suchen will, und das sollte er tun, denn Gundermann ist köstlich, am besten einfach im Internet eben ein Bild davon angucken, wie sieht das Ding aus, am Wegesrand schauen und feststellen, ach, da gibt's ja zuhauf. Und den gibt es auch jetzt nicht nur im Frühling, sondern wirklich bis in den Sommer.
Stimmt. Ja? Also ich, Gundermann hat ja auch so eine ganz leichte Bitternote,
ja,
was ich aber gar nicht negativ finde.
Nein.
Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe letztens etwas Leckeres gegessen. Da hat jemand Gundermann für einen Nachtisch verwendet und hat diese Gundermann-Blätter in Schokolade getaucht, in flüssige Schokolade.
Also als, ja, interessant.
Genau. Und das war wirklich auch lecker. Du hast halt so eine Süße gehabt mit so einer leichten Bitternote. Also fand ich toll.
Cool. Also ich kenne das nur mit Rosenblättern, aber so ähnlich ist das ja dann. Ne?
Genau.
Geile Idee. Also das heißt, wir hätten Gundermannblätter in Schokolade, wäre eine coole Idee.
Das lag dann auf so einem, bei so einem Eis, gab es das noch so als bisschen als Zierde, ne?
Ja.
Als Deko, toll. Die aber auch lecker war.
Dann dieser geeiste Apfelsaft, das ist also auch cool. Einfach einen Bund Gundermann pflücken, 24 Stunden in Apfelsaft einlegen, ne? Und dann dieses Getränk einfach eisgekühlt servieren. So wie ich es kennengelernt habe, war das so, dass derjenige, der es uns serviert hat, vorher noch ein bisschen was abgeschüttet hat, in die Gefriertruhe gestellt, dass da so eine Art Sorbet draus wurde.
Ja,
das hat er dann mit dem Ganzen aufgegossen, war im Sommer ein unheimlich erfrischendes, würziges Getränk, ne?
Du, wir haben doch das Rezept noch, oder nicht? Haben wir das nicht irgendwo?
Nee, Rezept haben wir nicht geschrieben, aber wer nochmal genauer reinhören will, es ist Folge 5, herdundofen-podcast.de/5.
Da erklärst du es auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher.
Da erklären wir es nochmal ausführlicher,
genau.
Dann habe ich hier noch so ein lustiges Buch bei mir im Bücherschrank gefunden von Wolf-Dieter Storl, Heilkräuter und Zauberpflanzen. Kennst du Wolf-Dieter Storl? Sieht aus wie der ist relativ bekannt, der sieht aus wie so ein Druide, ne? Also ein Mann mit einem ganz langen weißen Bart, ist so ein Kräuter.
Hast du da ein Bild? Zufällig, oder?
Kräuterkundler, ich schaue gerade mal, glaube nicht.
Naja, okay.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Almöhi. Und dieses Buch Heilkräuter und Zauberpflanzen, da hat er so Sagen und Bräuche um Kräuter, also auch aus vergangenen Tagen so gesammelt, ne, und erzählt eben ganz viele interessante Geschichten so aus dem Volksglauben in puncto Kräuter. Und zu jedem Kraut, was er da vorstellt, hat er eben auch ein paar Rezeptideen, was man damit machen kann. Und er schreibt hier noch zum Gundermann, zum einen Gundermann-Brotbelag, finde ich auch ganz nett. Frische Gundelreben fein zerhacken und aufs Butterbrot streuen, eventuell mit anderen Kräutern mischen. Das reicht schon. Auf Butter, vielleicht ein bisschen Salz drüber und dann entweder ein kräftiges Vollkornbrot oder aber auch ein geröstetes Weißbrot. Ist eine schöne Idee, weil er wirklich so würzig ist und gut durchschmeckt. Ne? Seine zweite Idee ist eher so ein Klassiker. Gundermann in Kartoffelsuppe einrühren. Also er schreibt hier, Kartoffeln kochen und passieren, Speck, Karotte und Zwiebeln dazugeben und weiterkochen lassen. Anschließend würzen und eine große Prise zerkleinerte Gundermannblätter hineingeben. Auf jeden Fall auch eine nette Idee. Ne?
Ja.
Also für Suppen oder als Brotbelag, das wären die herzhaften Varianten. Oder eben süß, geeister Apfelsaft mit Gundermann, erfrischendes Getränk, gerade wenn es wärmer wird. Oder in Schokolade getauchte Gundermannblätter. Okay, Nummer 3 am Wegesrand, das Gänseblümchen.
Ja, du hast ja auch gerade nochmal vom Wiesenschaumkraut gesprochen und von der, ja, das so ein bisschen auch Verschöderung eines Salates sein kann. Haben wir bei Gänseblümchen auch. Also die sind eigentlich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, geschmacklos, würde ich sagen. Also nach viel schmecken die nicht.
Nee, schmecken nicht nach viel.
Ne, aber sie sind essbar und sehen gut aus.
Sehen toll aus im Salat. Ja. Man kann sich das auch ruhig trauen. Ne? Also ich finde generell Blüten im Salat ist ja was Tolles. Der Klassiker ist ja, glaube ich, Kapuzinerkresse. Ist jetzt kein Wildkraut, das zieht man sich natürlich im Garten. Aber das schmeckt ja auch dermaßen lecker.
Ja.
Ne? Also finde ich toll. Zu Gänseblümchen hat hier Wolf-Dieter Storl in seinem Buch auch noch eine schöne Idee, nämlich er möchte sie als Kapern servieren, also Gänseblümchenknospen zu Kapern machen. Die Blütenknospen werden in Estragonessig kurz aufgekocht, steht hier, und noch warm zusammen mit Salz in gut verschließbare Gläser abgefüllt und sind schon nach wenigen Tagen verzehrfertig. Also ganz einfach, man braucht einfach nur Gänseblümchenknospen, Estragonessig und ein bisschen Salz.
Also da hätte ich wohl mal Bock drauf, das ausprobieren.
Das ist interessant, ne? Ja, schön rausgehen, Knospen sammeln. Die Idee ist nicht schlecht. Man muss ja nicht irgendwie das ganze kiloweise zubereiten. So ein Glas Kapern, wenn man es kauft, das sind ja auch immer ganz kleine Gläschen, ne? Genau. Hätten wir noch was an Wildkräutern?
Brennnessel.
Klar. Brennnessel, Hammer. Und nicht nur die Blätter, auch die Samen. Beides kann man benutzen, ne? Und,
genau.
Aber jetzt gerade stehen sie natürlich noch nicht in Blüte und noch nicht mal im Samen, die Brennnessel. Jetzt gerade kommen erst die jungen Triebe, ne?
Ja, ich habe da aber tatsächlich auch das allererste Mal mit Brennnesseln was gemacht.
Ja.
Weil ich vor einer Woche, zwei Wochen bei so einem Wildkräuter-Kochkurs war.
Okay, super, okay.
War wirklich toll. Da haben wir uns mit ein paar Leuten, ich glaube, wir waren so 12 Leute, haben uns in einer Küche getroffen, so einer Mietküche, ne? Und haben zusammen ein Menü gekocht. Und wir haben dann gemacht sowas wie Pasta mit Wildkräuterpesto, Rosmarinfladenbrot, also war alles auch super lecker, ein Couscous-Salat mit Kräuterbouquet und eben eine Brennnesselsuppe.
Super. Ja?
Und also das war so, wir haben uns dann getroffen, dann hat wurde geschaut, wie viele Leute sind wir, 12 Leute, wie viele Gerichte haben wir, da wurden kleine Gruppen gebildet. Wir haben dann die Kräuter schon bekommen, also die hat schon jemand für uns gesammelt.
Ja.
und ein Rezept bekommen, haben das einmal ein bisschen durchgesprochen und ich war halt für diese Brennnesselsuppe zuständig. Mhm. Und habe die auch gemacht und habe das Rezept auch mitgebracht und würde das dann auch bei uns auf die Webseite stellen.
In die Shownotes.
In die Shownotes, weil mir das, weil mir die Brennnesselsuppe wirklich gut geschmeckt hat.
Ja, also
ich fand sie echt richtig lecker. Und ich erzähle mal so ein bisschen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Wie wir die gemacht haben.
Ja,
wie ich die da gemacht habe.
Selbstverständlich.
Also das erste war, wir hatten ja die Brennnessel schon da. Ich habe sie jetzt aber schon ein zweites Mal gemacht und habe die Brennnessel auch selbst gesammelt.
Ja.
Also jetzt gerade eben ist die Brennnessel noch relativ jung, ne, noch nicht ganz so hochgeschossen und soll auch noch wirklich viele Vitamine haben und so jetzt, ne. Und wenn man
ist ja eh also ein Nährstofflieferant hoch 10, ne, die Brennnessel, muss man wirklich sagen. Ne?
Und jetzt weiß ja jeder, wenn man irgendwie mit nackten Füßen oder kurzer Hose durch Brennnessel gegangen ist, nicht so angenehm. Mhm. Also wenn du draußen Brennnessel suchst, muss man auch aufpassen, also Handschuhe mitnehmen. Ne? Ich habe aber auch gemerkt, wenn man nur die Blätter pflückt, ist alles okay mit Handschuhen. Aber wenn man mal an den Stiel kommt unten, dann ist auch mit Handschuhen schon grenzwertig. Mhm. Ne? Also es hat schon ein oder anderes Mal wehgetan. Mhm. Aber jetzt war das ja da schon, also die Brennnessel wurde schon gesammelt für uns. Da war ein großer Topf. Also man braucht jetzt, sag ich mal, wenn man so 4-5 Portionen machen will, also für 4-5 Personen, ja, Brennnesselsuppe machen will, braucht man schon so 2 große Hände voll Brennnesselblätter.
Ja.
Die hatten wir da schon. Und jetzt mussten wir die noch so von diesen Stielen so ein bisschen befreien. Und ich war mit einer Frau zusammen, die ich vorher noch nicht kannte, in dieser Gruppe, die ist halt zusammengestellt worden, haben gekocht. Und sie fing an, diese Brennnesseln so auseinander zu pflücken und die Blätter vom Stiel zu trennen. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal mit. Und ich greife da rein, hat direkt gebrannt und ich habe gefragt, wie machst du das? Ja, nö, ich merke da nichts von. Also es scheint da ein unterschiedliches Schmerzempfinden zu geben. Sie hat gesagt, ja, piekt auch bei mir manchmal ein bisschen. Also ich musste dann sofort Handschuhe anziehen.
Ja.
Also man nimmt nur diese Blätter wirklich und dann bleiben übrig, ich kann das jetzt in Gramm oder Kilo nicht sagen, aber so 2 große Hände voll Brennnesselblätter. Kommt auch, glaube ich, nicht so drauf an. Und die werden dann gewaschen und trocken gemacht, also entweder in einer Salatschleuder oder man lässt die einfach so ein bisschen abtropfen. Ne? Und dann werden diese Brennnesselblätter zusammen mit einer Zwiebel, die man klein gewürfelt hat, in Öl angedünstet.
Darf ich ganz kurz, bevor du fortfährst, eben was fragen? Weil das finde ich ganz interessant. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Mal mit Brennnesseln gekocht. Mhm. Ne? Und ich finde, dass nur durch das reine Waschen geht die Brennwirkung noch nicht ganz ab. Mhm. Ne? Ich habe da mich mal schwerstens im Mund verbrannt, nachdem ich nämlich auch irgendwie Brennnessel nur abgewaschen habe. Und dann habe ich so gelesen, ja, es reicht, wenn man die in ein Handtuch eindreht und ordentlich irgendwie so ein bisschen zerdrückt. Und dann sind diese ganzen feinen Brandhaare sind dann alle weg. Ja, von wegen. Ne? Da habe ich so ein Blatt genommen, probiert, habe mich also in den Mund gestochen. Ja. Das war also echt unangenehm. Ja. Seitdem bin ich so ein bisschen vorsichtiger. Ich kenne das also so, dass man die zum Beispiel blanchiert und dadurch geht's weg.
Ja, ja, aber da hier ja eine Suppe gemacht wird, ist das vorherige Blanchieren ja nicht notwendig, ne? Weil
du hast recht, ja, natürlich.
Genau. Ich weiß, was du meinst, ja, wenn man da irgendwie einen Salat oder
ja,
was
ich wollte machen Salat will. Machen, tatsächlich, genau, das war das, ne? Blanchieren, dann in Eiswasser und irgendwie, ne? Aber okay.
Ja, also genau, also Zwiebelchen anschwitzen, anbraten. Brennnessel dazu, in Öl so ein bisschen andünsten, ne? Und dann nimmt man noch Möhre und Kartoffel, die man auch klein schneidet.
Ja.
Und wenn man das Ganze, also die Brennnesselblätter mit Zwiebeln so ein bisschen angedünstet hat, packt man noch Möhre und Kartoffel dazu und lässt das alles ein bisschen mitdünsten.
Ja.
Dann wird das Ganze mit ein bisschen Wein abgelöscht. Und jetzt streiten sich die Geister, welche Flüssigkeit nehme ich? Laut Rezept ist es eine Gemüsebouillon, also eine Fertigbouillon.
Ja.
Da steht aber nicht jeder drauf. Ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so sensibel. Ich nehme, wenn ich ihm aus dem Bioladen eine kaufe oder unsere Paste, über die wir schon so oft gesprochen haben,
wir diese Gemüsepaste. Wir hatten bei der letzten Folge versprochen, diese Gemüsewürzpaste heute nochmal kurz vorzustellen. Ne?
Tatsächlich.
Aber ich glaube, das knicken wir uns. Die heutige Folge ist so voll. Wer nochmal nachlesen möchte, Gemüsebrühe aus selbstgemachter Gemüsewürzpaste, herdundofen-podcast.de/6, die Herbstfolge.
Um noch ein bisschen Geschmack dazu zu geben, eine Bouillon.
Ja, okay, aber jetzt... Da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben. In deinem Kurs stehen nicht alle darauf, eine Bouillon zuzugeben, sondern was kann man ansonsten nehmen?
Kann man einfach Wasser nehmen. Ne?
Ah,
weil man hat natürlich Salz, Pfeffer, Brennnesselblätter, Kartoffel und Möhre sowieso schon Geschmack dabei.
Ja, klar.
Ne? Also dann gibt man einfach noch Flüssigkeit dazu, entweder Bouillon oder Wasser, und lässt das Ganze bei kleiner Flamme so 15, 20 Minuten köcheln, bis das Gemüse halt gar ist. Also mal probieren.
Mhm.
Dann wird das Ganze püriert, nochmal aufgekocht nach dem Pürieren Und jetzt kann man, wenn man das etwas verfeinern möchte, noch geschlagene Sahne unterrühren.
Geschlagene Sahne?
Genau, das ist das Ganze so ein bisschen, also die Sahne wird wirklich geschlagen vorher.
Ja.
Und wenn man sie dann vorsichtig unterrührt, ja, sie wird nicht ganz flüssig, weißt du, sie bleibt so ein bisschen cremiger irgendwie dadurch. Ne? Mhm. Und ja, das fand ich wirklich toll. Die ist knallgrün, die Suppe, also richtig so ein dunkles Grün. Sieht wirklich gut aus.
Ja.
Wenn man will, kann man natürlich auch noch so einen weißen Kleck Sahne in die Mitte geben.
Der Blub.
Genau. Und das war doch
Iglu-Rahmspinat.
Ja, klar. Genau.
Mit dem Blub.
Ja, mit dem Blub, genau. Und wenn man eine Einlage haben möchte und Fisch oder Fleisch isst, dann könnte man noch Räucherlachs dazu packen.
Ah, okay. Und das hast du mir schon im Vorfeld verraten. Du fandst sie geschmacklich sehr interessant, ne?
Ja, fand ich auch, genau. Und ich finde auch, dass sie halt einfach nicht nur nach Grünzeugs schmeckt, sondern sie schmeckt auch ein bisschen anders als andere Suppen.
Also ein bisschen die Brennnessel hat einen Eigengeschmack.
Die hat einen eigenen Geschmack,
ja,
genau.
Klar.
Ne, finde ich auch. Ne?
Kannst du den beschreiben?
Nee.
Das ist immer ganz schwer, ne? Vokabeln.
Total schwer, wirklich.
Ja.
Also ich fand nur mehrere Aspekte, warum ich sagen würde, man soll sich eine Brennnesselsuppe machen. Ich finde es erstmal toll, dass man einen Spaziergang machen kann.
Ja.
Kommt wieder und hat etwas gesammelt. Da kann man sich nachher ein Essen selbst rausmachen.
Ja, herrlich.
Immer wieder toll. Finde ich auch. Finde ich super. Dann, dass es aus Brennnessel gemacht wird, das die meisten von uns ja nur kennen, indem es wehtut, weil man da immer mit den Händen oder mit den reingegriffen hat oder mit den Füßen durchgelaufen ist.
Ja.
Ist aber auch etwas, was wirklich gut schmeckt. Ne? Und dann soll sie, du weißt, dass der Aspekt bei mir nie ganz so wichtig ist, aber Brennnessel soll auch sehr gesund sein.
Ja, ist unheimlich eisenhaltig, hat ganz viel Vitamin C, viel mehr als Zitrusfrüchte.
Genau.
Ne?
Vitamin C und so. Also ich finde, da spricht vieles dafür, ist auch eine tolle Suppe, ist auch für viele, wenn man Gäste hat, eine tolle Überraschung, wenn man als Vorspeise zum Beispiel sagt, ich habe eine Brennnesselsuppe, ich finde es klasse.
Ja, Brennnessel ist der Hammer, ne? Hier ist mir gerade noch eingefallen, nur eben als kleine Schote, weil wir vom Blub im Iglu-Rahmspinat gesprochen haben.
Ja.
In der schlechten Zeit nach dem Krieg 1945 und später war die Brennnessel ein Spinatersatz und ein ziemlich angesagtes Gemüse, weil es die wirklich überall gab und die auch überall selbst zwischen Ruinen gewuchert ist.
Ja.
Ne? Also
ja, ganz viele Sachen gibt es ja aus dieser Zeit. Da hat man ja auch aus Löwenzahn. Das ist ja auch nur dadurch gekommen, man hat nichts anderes gehabt und konnte auf der Wiese dann Löwenzahnblätter sammeln.
Ja, klar. Ja, und daraus Salat machen.
Genau.
Ne? Nein, aber was ich gerade meinte ist, man hat ja tatsächlich die Brennnessel als Spinatersatz genommen und hat dann den Rahmspinat aus Brennnesseln gemacht.
Mhm.
Ne?
Ja.
Der sich dann, glaube ich, auch sogar Brennnesselspinat nannte.
Ach
oder
so,
sowas,
okay.
Ne?
Ja.
Also einfach irgendwie Mehlschwitze machen, ne? Und dann mit Sahne aufgießen, klein gehackte Brennnesseln dazu und fertig. Ne?
Ja.
Lecker, ne? Und dann Kartoffelspiegelei, irgendwie sowas.
Mhm.
Also Brennnessel ist ein Tausendsasser.
Ja, und ein Rezept, also die Brennnesselsuppe, die packe ich natürlich in die Shownotes mit rein.
Und ich gebe dir noch eine kleine Schote von Wolf-Dieter Storl aus diesem Buch, was ich eben hatte, zur Brennnessel. Die Brennnessel ist nämlich potenzfördernd und eine Liebespflanze.
Das habe ich gemerkt, ja.
Und ja, das kann ich mir denken. Und er berichtet hier also vom Liebeszauber, den die Kelten mit der Brennnessel vollzogen haben. Also Voraussetzung ist natürlich, dass du eine Frau begehrst, aber bis jetzt lehnt sie dich ab. Dann kannst du zur Brennnessel greifen, wenn du Kelte bist und daran glaubst. Und dann machst du Folgendes, ich lese vor. Mit der Pflanze konnte man dem oder der so innig Begehrten eine unausweichliche, heiße, brennende Liebe zaubern. Dazu musste man an einem Freitag, dem Tag der Liebesgöttin Venus, vor Sonnenaufgang heimlich auf eine Nesselstaude urinieren, den Namen des oder der Begehrten aufsagen und die Pflanze mit Salz besprengen. Nach Sonnenuntergang desselben Tages grub man die Nessel dann aus, legte sie in die Glut und beschwor drei Dämonen. Öl, Ammel und Ingrim, so wie die Nessel hier brennt, so brenne auch ihr Herz nach mir. Das ist der Zauberspruch.
Ja.
So sieht's aus. Das haben die Kelten gemacht mit der Brennnessel.
Ja.
Also wir halten fest, nicht nur zum Kochen unheimlich geeignet, sondern auch, wenn einen der Liebeskummer plagt, greift man zu diesem interessanten Kraut am Wegesrand.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Peter.
Billy.
Du hast mir erzählt, du hast auch was mit Kräutern gemacht.
Das ist richtig.
Nicht mit Wildkräutern.
Jawohl.
Aber ich finde es auch total interessant. Du hast eine Marmelade gemacht. Thema Marmelade.
Genau. Himbeermarmelade und die habe ich mit Kräuternoten versehen, also mit Kräutern angereichert, Kräuter dazu getan. Mhm. Denn jetzt im Frühling haben wir ja nicht nur die Wildkräuter, über die wir gerade gesprochen haben, sondern jetzt kommen ja auch wieder die Gartenkräuter. Mhm. Vorgeschichte dazu ist, ich war in einem, naja, sagen wir, etwas besseren Restaurant und hatte da einen Nachtisch.
Ja.
Und das war, weiß ich schon gar nicht mehr so ganz genau, ein Pudding, ich glaube ein Chia-Pudding. Und zudem wurde eine Himbeersoße gereicht. Mhm. Und diese Himbeersoße, die hatte so Kräuternoten. Und wir haben so versucht rauszuschmecken, ha, was ist das, weil das irgendwie ganz interessant war und sind also auf Minze und Salbei gekommen. Mhm. Und dann habe ich zu Hause gedacht, so ey, das ist doch, ich koche für mein Leben gerne Marmelade, ne? Irgendwie komme auch aus einer Familie, wo das seit Generationen also immer gemacht wird, Marmelade kochen ist was Wichtiges und Heiliges, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ah komm, cool, ne? Ich versuche das, was ich in dieser Nachtischsoße in diesem Restaurant geschmeckt habe, versuche ich nachzumachen in einer Marmelade, ne? Und habe mir tatsächlich vom Biobauern Minze geholt, Salbei hatte ich selber und habe dann eine Himbeermarmelade gemacht.
Und gefrorene Himbeeren genommen?
Genau, weil es im Moment noch keine frischen gibt, habe einfach einen Sack gefrorene Himbeeren genommen und habe daraus 4 Gläschen diese Himbeermarmelade mit diesen beiden Kräutern gemacht. Ne? Und ich finde, es ist wirklich ein herrliches Ergebnis. Ne? Also wer nicht weiß, wie man Marmelade kocht, ist so total einfach eigentlich. Ne? Man nimmt die Früchte, vermengt die mit einer ganz bestimmten Menge Gelierzucker, nämlich normalerweise der Hälfte, das Verhältnis ist immer 1:2. Ne? Ich habe dann noch zusätzlich ein bisschen Salbeiblätter und ein bisschen Minzeblätter einfach klein geschnitten, klein gehackt, reingeworfen und den Rest, ein ganzes Minzesträußchen reingehängt in die Früchte und ein Sträußchen Salbei reingehängt in die Früchte, erstmal einen Moment ziehen lassen, halbe Stunde oder so und dann aufgekocht. Diese Sträußchen auch weiter mitkochen lassen. Ah, abgeriebene Zitronenschale habe ich auch noch reingemacht, dass das Ganze so ein bisschen so frischer Geschmack kriegt. Ne? Und ja, nachdem die Marmelade dann fertig war, 3 Minuten muss das sprudelnd kochen, in ausgekochte Gläser abgefüllt und das war es ja schon.
Ja.
Ne? Also so macht man Marmelade ganz easy, aber ich finde diese Idee mit den Kräutern toll. Natürlich habe ich die Sträußchen vorher entfernt, die wenigen Kräuter, die ich klein geribbelt habe, sind drin geblieben. Ne? Und so hat man eben eine Himbeermarmelade, die auch ganz eindeutig eine Himbeermarmelade ist, aber eben leichte Kräuternoten hat. Ich habe dir hier ein Glas mitgebracht. Ups, kannst du mal probieren, wenn du möchtest.
Ja. Peter, ich habe ja im letzten Jahr mal von dir gelernt, dass du in die Erdbeermarmelade auch rote Beete-Saft reinpackst, ne?
Ja.
Und das ist ein total super Trick, weil geschmacklich bringt es nichts.
Nee, aber?
Aber sonst meine Marmelade, oder die wir zu Hause machen, die sah dann irgendwann nicht mehr so toll aus.
Erdbeermarmelade wird an Farbe. In der Farbe. Ne?
Genau. Ne? Ja. Und mit dem rote Beete hat die einen tollen roten, und das Auge ist ja eben auch mit und so, ne? Tollen Farbton. Machst du das bei der Himbeermarmelade auch?
Habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht, weil ich einfach nur 4 von so kleine Gläschen gemacht habe. Ne?
Ja.
Aber wenn ich eine größere Menge machen würde, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber diese, da weiß ich, die sind in 4 Wochen verbraucht und da hält sich auch die Farbe so lange. Ne? Aber wenn ich jetzt, wie sonst, 25 Gläser machen würde, hätte ich auf jeden Fall rote Beete-Saft
dran. Weil ist bei der Himbeere auch so, verliert irgendwann an Farbe, sagst du?
Nicht so krass wie die Erdbeere,
okay.
Ne? Aber verliert an Farbe. Wie findest du?
Ich finde sie sehr lecker.
Ja.
Also auch, wie du gesagt hast, ganz klar eine Himbeermarmelade.
Ja.
Ich habe sogar gedacht, weil Salbei ist ja relativ kräftig.
Ja.
Normalerweise. Ja. Minze finde ich ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Dass es noch vordergründiger ist, ist es aber
subtil,
nicht.
Subtil, ne? Genau.
Genau, ist ganz subtil. Also sehr schön, gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Klasse, wirklich lecker.
Ja. Mhm. Könnte man natürlich auch verstärken, indem man mehr nimmt. Ne?
Ja.
Aber ich war
also
jetzt ein bisschen
sogar,
vorsichtiger.
Genau, also ich würde jetzt, verstehe ich sehr gut, das erste Mal. Ich könnte mir sogar vorstellen, nochmal einen Ticken mehr Salbei sogar. Ich kann das kann's noch vertragen, aber klasse.
Ja, also es war auf jeden Fall bei der Zubereitung auch so, nachdem wir sie probiert haben, direkt nachdem ich sie gemacht habe, haben die Kräuternoten noch nicht so stark durchgeschmeckt, wie sie das jetzt zum Beispiel schon tun.
Mhm.
Also das reift auf jeden Fall auch noch ein bisschen nach, diese Kräuternoten.
Klar.
Mhm. Ne?
Ja.
Interessant eigentlich, finde ich. Ne? Aber ja, das wäre die Idee mit der Marmelade, mit Minze und Salbei.
Mhm.
Konnte ich natürlich machen, weil ich jetzt bei dem Gemüsebauern meines Vertrauens, wo ich immer hingehe, mir Minze holen konnte. Frische, denn ich habe keine im Garten.
Mhm, ja.
Jetzt habe ich welche. Ich habe welche gepflanzt, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine.
Mhm.
Und das bringt uns zum nächsten Thema.
Mhm.
Ich habe ja schon in der Anmoderation versprochen, dass wir ein Interview vorbereitet haben mit ihm. Das ist also Günther Herzkamp, der Gemüsebauer, den wir auch schon zur Herbstküche und zur Winterküche interviewt haben. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wieder in seinem Betrieb, was jetzt im Frühling aus den Beeten und Gewächshäusern kommt. Und vielleicht hören wir einfach mal rein.
Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Der Herd- und Ofen-Podcast zu Gast bei Günther Herzkamp im Havixbeck im westlichen Münsterland. Ein Biolandhof, auf dem ausschließlich Gemüse angebaut wird. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit Frühlingsgemüse. Was kommt im Frühling aus den Beeten und Gewächshäusern? Und vielleicht zum Einstieg mal eben die Frage, was sind die Sachen, wir haben gerade schon mal einen kleinen Rundgang durch die Gewächshäuser gemacht, was sind so die Sachen, die jetzt sozusagen aus dem Wintersommer ausgelaufen sind und was kommt jetzt vor allem als erstes im Frühling dazu in die Auslagen?
Ja, als erstes hatten wir so den eigenen Spinat und Stimus und Radieschen, dann jetzt ist Rhabarber, fängt jetzt schon an.
Ja, bin ganz erstaunt mit dem Rhabarber, dass der jetzt schon steht. Ist das normal oder sind Sie besonders früh dran?
Das ist eine frühe Sorte, steht ein bisschen geschützt. Ja, direkt an der Heusalde, nur die Südseite ist sozusagen frei.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Pflanzen vor mir und sie sehen kräftig, gesund und erntefertig aus. Okay, aber das wären so die ersten Sachen. Auch Spinat kommt jetzt schon, ne?
Ja, ja.
Was jetzt, glaube ich, so langsam verschwindet auch, ist sowas wie Feldsalat und Posteleien, also Portulak.
Ja. Ne? Portulak ist schon ganz bei uns vorbei.
Ja.
Der fängt im Frühjahr an zu schießen, also oder an zu blühen. Und Feldsalat, man kann Feldsalat ganzes Jahr machen, haben wir auch schon mal gemacht.
Ja, aber warum machen Sie es nicht?
Im Sommer ist das Problem die Erntezeit. Also wenn das warmes Wetter ist, da muss man innerhalb von einer Woche abernten und verkaufen. Sonst fängt er an zu schießen und
so. Ja, verstehe. Und das macht man deswegen nicht, weil das eine große Manpower erfordert, die Ernterei. Und man in der Zeit viel anderes zu tun hat?
Ja, und auch im Sommer müsste man jede Menge kleine Sätze, für jede Woche wieder einen neuen Satz. Ne? Und das ist dann zu arbeitsaufwendig. Dann,
ja, ne? Verstehe. Also
immer wieder pflanzen und Pflanzen machen und alles. Das, ja. Im Winter kann man einen richtig großen Schwung machen. Und ja, wenn er fertig ist, dann kann man aber auch 4 Wochen von ernten. Ne? Da passiert nicht so schnell, dass er überständig wird.
Das heißt, man macht sich bei dem Feldsalat zunutze, dass er im Winter oder Herbst langsamer wächst.
Ja.
Und deswegen auch für jemanden wie Sie leichter zu bearbeiten und zu ernten ist.
Ja.
Okay, wie geht's dann weiter? Das waren jetzt die ersten Sachen, über die wir gesprochen haben. Wenn wir einen Ausblick geben, so auf Mai, Juni, was kommt?
Mai, da fangen die ersten Schlanggurken an.
Ah.
Die haben wir jetzt gepflanzt, ne, und meist halt so 4-5 Wochen dauert das bei Gurken. Dann kann man die ersten ernten.
Ja.
Tomaten, die haben wir Anfang März gepflanzt. Die, die sind Ende Mai, dass wir die ernten können. Da hängen zwar jetzt schon wo Knicker dran. Man meint dann immer, oh ja, ist ja schon bald soweit, aber bis dass die richtig rot
die
werden,
richtig reif sind? Okay, verstehe.
Dauert noch eine Zeit.
Ne? Ja, okay.
Und ja, und jetzt im Mai ist auch dann, fängt das mit Salat und Kohlrabi alles draußen schon an. Ne? Ist ja jetzt auch schon alles gepflanzt, das erste.
Okay, das heißt, man geht tatsächlich her und solche Salate, wie ich sie eben auch im Treibhaus gesehen habe, ne, Kopfsalat, Lolo Rosso war dabei und so weiter, man fängt an in den frühen Monaten im Treibhaus und geht hinterher damit raus.
Ja.
Und geht man auch später wieder rein?
Nee, im Herbst, man könnte das machen, aber im Biologischen ist die Gefahr, dass mit Mehltau.
Verstehe.
Weil im Treibhaus hat man oft hohe Luftfeuchtigkeit, sei denn man heizt und man hat Klimacomputer, der das automatisch, dann ist es vielleicht ein bisschen machbar. Also bei unseren alten Treibhäusern meistens klappt das nicht, weil mit Mehltau, man hat zu viel Last mit Krankheiten. Und auch draußen funktioniert es auch ganz ohne weiteres bis zum ersten Frost, dass man da bis zum Frost Salat ernten kann. Ne?
Gibt's bestimmte Dinge, die jetzt im Frühjahr besonders häufig nachgefragt werden von den Leuten, die sich vielleicht nach dem Winter auf ein ganz bestimmtes Gemüse freuen oder so?
Ja, sicher.
Nämlich?
Ja, jetzt haben schon viele nach Tomaten, wann es denn endlich die eigenen Tomaten
ja,
gibt.
Ja, natürlich.
Wir haben extra bei Tomaten, suchen wir uns da extra Sorten aus, die im Geschmack besonders gut abschneiden. Ne?
Ja, und dann, das kann ich bestätigen. Bin auch großer Fan. Aber ja, was noch? Gibt es noch irgendwas? Also auf Tomaten, klar, kann ich mir vorstellen, sind die Leute heiß, müssen sich aber noch bis Anfang Juni gedulden, wie ich gerade gelernt habe. Ne? Mhm. Okay, sonst noch was, was nachgefragt wird gerade von den Kunden?
Ja, sicher. Man, sobald, also kurz bevor der eigene Salat, dann, ja, wann ist denn der eigene soweit? Oder wann Kohlrabi, wann die ersten soweit sind? Dann Mairübchen, da fragen dann auch, ja, wann gibt es denn endlich mal wieder Mairübchen? Und ja, und die letzten, die gab es ja auch erst im Herbst, ne? Ja. So November oder wann.
Ja, letzte Frage vielleicht. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn der Winter vorbei ist und wenn es wieder losgeht?
Eigentlich
was
nicht.
Was war das Erste, woran Sie sich bedient haben von Ihren eigenen Sachen, die im Frühling kommen?
Ja, alles eigentlich immer.
Verstehe, sehr gut. Beste Antwort. Ich hätte jetzt erwartet Salate, weil das ja vielleicht was ist, was dann endlich wieder irgendwie eigenes ist.
Ja, auch Radieschen und so alles. Oft auch sogar zum Beispiel Schnittlauch. Ne? Hm. Bevor wir da Schnittlauchbündchen als Kräuter da anbieten, ne, hat meine Mutter da schon ein paar Bunde abgeschnibbelt und dann Schnittlauchgemüse gemacht.
Sehr gut. Das kenne ich gar nicht, Schnittlauchgemüse. Was bedeutet das?
Ist mit Kartoffel durcheinander, ist so ähnlich wie Stimus.
Ach so, dann braucht man aber richtig viel.
Ja, ja.
Okay, und dann einfach mit.
Mein, so, mit, wir haben ja auch.
Genug.
Für uns ist das dann so ein bisschen.
Ja, klar, okay. Der anders, Luxus, ne? Des Gemüsebauern. Ja. Nein, aber ist doch toll und ich lerne was Neues. Das heißt, man würde das genauso dann wie Stielmus mit Kartoffeln durcheinander mit Sahne, Zwiebelchen anbraten, sowas?
Ich glaube schon, ja.
Ja, Sie sind nicht der Koch, ne? Der Familie, alles klar. Nee, klasse, super. Dann muss ich mich bedanken, auch für diese Auskünfte.
Kein Problem.
Und ich freue mich schon, auch im Sommer nochmal wiederzukommen und dann gucken wir, was dann passiert.
Ja.
Alles klar, vielen Dank.
Ja.
Schnittlaucheintopf.
Ja.
Oder Schnittlauchgemüse.
Kanntest du das?
Nein, überhaupt nicht.
Nee, ich kannte es, hat man ja gehört, auch nicht.
Ne? Nee. Klar, Schnittlauch finde ich auch wirklich klasse.
Ja.
Ne? Hat auch so eine gewisse Schärfe und ich kenne das auch genauso wie du wahrscheinlich. Diese Bündchen mit so einem Gummiband manchmal unten drum oder
ja,
so.
Ja, natürlich,
ne?
Genau. Ne?
Genau, und das ergibt ja, da brauchst du ja auch schon so ein paar, um da so einen richtigen Eintopf zu machen.
Also, ja, ich fand das so interessant, dass ich tatsächlich das also dann auch unmittelbar nachgekocht habe. Ne?
Ja.
Und sag mal, weil ich es original westfälisch machen sollte, so wie es in seiner Familie wahrscheinlich Tradition ist. Ne? Und er mir ja nicht sagen konnte, wie es gemacht wird, weil er nicht der Koch der Familie ist, sondern seine Mutter beziehungsweise seine Frau oder seine Schwester, die ich auch kenne, weil sie in dem Hofladen verkauft, ne, habe ich mir also bei den Damen schlau gemacht, wie sie es denn immer machen.
Mhm.
Und fand ich sehr interessant und vor allem, es ist echt lecker. Ne? Also die Zubereitung ist total einfach. Man würde vielleicht hergehen, wenn man es vorbereitet, sich 2-3 Bünde Schnittlauch, mehr braucht man eigentlich nicht, besorgen, kleinschneiden, ne? Kartoffeln würfeln, paar Zwiebelchen würfeln. Oder ganz eigentlich schon loslegen. Ne? Zwiebeln schwitzte an in Fett, dann kommen die Kartoffelwürfel dazu und dann gießt man das mit Gemüsebrühe auf. Nicht viel, aber so, dass die Kartoffeln so gerade vielleicht darin schwimmen, ne? Und garen können. Ne? Kocht das Ganze auf. Wenn die Kartoffeln so einigermaßen gar sind, packt man die Schnittlauchstückchen, wie nennt man das?
Röllchen.
Ja, genau, Schnittlauchröllchen. Ja. Ne, aus diesen 2-3 Bünden packt man eben dazu, lässt das noch zu Ende garen, bis die Kartoffeln dann irgendwie völlig gut sind. Dann gießt man es mit einem Becher Sahne auf und dann hast du einen cremigen Eintopf. Das ist das, was er Schnittlauchkartoffel durcheinander nennt.
Ja,
ne?
Ja.
Und diese Art von Eintopf, und das fand ich jetzt ganz interessant, hat sie mir dann erzählt, seine Schwester, mit der ich also gesprochen habe über dieses Rezept, wird in der Familie traditionell mit Pfannkuchen gegessen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe auch gedacht, die machen eine Einlage, Mettentchen, Rippchen, keine Ahnung. Ne? Nein, gibt es mit Pfannkuchen und Apfelmus.
Ja.
Also auf jeden Fall.
Also alles zusammen, ne? Also
alles zusammen.
Du hast also einen Pfannkuchen und darauf dann Klecks Apfelmus und auch der Eintopf, der Schnittlaucheintopf, so auf dem als Grundlage oder wie?
Als ich es gemacht habe, habe ich das Schnittlauchgemüse getrennt von dem Pfannkuchen. Also ich habe es jetzt nicht eingewickelt oder auf den Pfannkuchen gegeben oder sowas, sondern ich hatte den Pfannkuchen in der Mitte des Tellers, auf der linken Seite Apfelmus, auf der rechten Seite Schnittlauchkartoffelgemüse.
Und hat gut zusammengepasst.
Ja, passte hervorragend zusammen. Ne? Und diese Art von Eintopf habe ich dann gelernt, gab es wohl früher hier auf den Höfen sehr häufig. Und zwar war das so, dass sie eine große Menge davon gekocht haben, wurde ja schwer körperlich gearbeitet, ne? Und dann gab es mittags die erste Portion mit Rippchen drin und zum Abendessen das Ganze nochmal und dann mit Pfannkuchen.
Ja.
Finde ich ganz interessant. Ne? Pfannkuchen, hat sie mir gesagt, ganz wichtig wäre ihr Die müssen sehr dünn sein, möglichst dünnem Pfannkuchen, mit Mineralwasser zubereiten, dass sie auch noch schön kross werden. Mhm. War ja also wichtig.
Ja.
Aber das ist so die westfälische Tradition mit diesen Eintöpfen, die es tatsächlich früher als schwer körperlich gearbeitet werden musste, also direkt zweimal gab, ne? Also wurde zweimal warm gegessen. Einmal mit Fleischeinlage und dann einmal abends mit Apfelmus und Pfannkuchen.
Aber du hast es jetzt, das Rezept schon gekocht, ne?
Ich hab's gekocht, ja,
und
klar.
Und du kannst es weiterempfehlen.
Ja, total.
Also ist wirklich ein besonderer, auch eigenständiger Geschmack. Du, diese Schnittlauchschärfe kommt dir nachher noch durch?
Oder? Ja, Schärfe würde ich nicht sagen, aber der Schnittlauchgeschmack kommt sehr stark durch. Ne? Das heißt, wenn man Schnittlauch mag, und es ist gar nicht so viel nötig, wie ich erst dachte. Ne? Also ich habe ja, als er das erzählte, in dem Interview auch direkt gesagt, oh, da brauchen sie aber viel. Ne?
Habe ich auch gedacht, ja.
Aber es ist wirklich nicht so. Also wir hatten für zwei Personen sogar wirklich nur zwei Bünde.
Okay.
Das ist vollkommen ausreichend, weil der schmeckt stark durch. Und dann hast du einen schönen, cremigen, westfälischen Eintopf. Also fernab von Haute Cuisine oder Feinkost, klar. Ne? Aber, haben wir ja gerade gesagt, war eben ein Essen der Bauern, Feldarbeiter und so weiter und hat Tradition.
Ja, finde ich schön.
Ja, genau. Ja. Kannte ich auch überhaupt nicht. Ne?
Finde ich auch klasse, dass du direkt nachgefragt hast nach dem Interview. Oder hast du es ein paar Tage später gemacht, ist auch egal. Aber nochmal nachgehakt hast, wie dieser Eintopf wirklich geht.
Ja, weil ich es interessant fand und das lernen wollte. Ne? So wie ich übrigens schon einiges von denen gelernt habe zur westfälischen Küche, weil wir leben hier zwar in Westfalen, aber ganz ehrlich, ich habe mit der westfälischen Küche so gut wie keine Berührungspunkte. Mhm. Aber ich finde es aber interessant. Ne? Und bei denen kriegt man eben einiges mit, weil ich da relativ regelmäßig bin und mich dann auch mit denen unterhalte.
Mhm. Ja.
Okay. Das war Schnittlauchgemüse bzw. Schnittlaucheintopf bzw. wie es in Westfalen heißt, Kartoffelschnittlauch durcheinander.
Genau.
Jetzt hat er gerade in dem Interview, haben wir uns auch über Salat unterhalten. Mhm. Vielleicht nur als ganz kleinen Exkurs. Ich weiß nicht, hast du da Bock drauf? Sollen wir ganz kurz über uns, sollen wir ganz kurz noch über Salat sprechen beziehungsweise ein paar Dressings, weil Salat ist ja jetzt auch das, was jetzt im Frühling wieder kommt und worauf sich alle freuen.
Also für mich gerne, weil ich habe immer Bock auf eine neue Vinaigrette-Idee oder Salatsoßen-Idee.
Ja komm, ist doch gut. Dann pass auf. Ich würde sagen, wir starten mit einer Sache, von der ich weiß, dass du sie super findest, hast du bei mir auch schon gegessen. Wir haben es auch hier im Podcast schon mal kurz angesprochen.
Ja.
Ich stehe total darauf, einen Salat super minimalistisch anzumachen, mit einer ganz kleinen Besonderheit. Was ich finde, was Spaß macht, ist, den Salat einfach waschen, trocken schleudern, in eine Schüssel tun und dann nicht wirklich eine Vinaigrette anzurühren, sondern einfach als erstes ein sehr gutes Olivenöl drüber zu geben, dann einen noch besseren Balsamico. Ich finde, einen sehr guten Balsamico sollte man sich durchaus mal leisten. Dafür muss man ein bisschen Geld investieren. Aber das ist gar nicht schlimm, weil der hält sehr lange. Im Prinzip ist das wie eine gute Flasche Wein, ne? Für die man ja auch schon mal Geld ausgeben möchte. Aber der Balsamico, der hält natürlich auch viel länger. Ne? Also ein sehr gutes Olivenöl, einen sehr guten Balsamico danach drüber geben. Dann ein bisschen Fleur de Sel oder wenn man es nicht hat, halt grobes Salz ein bisschen. Und dann die Sonderzutat, die man auf dem Salat nicht erwarten würde, Röstzwiebeln.
Ja.
Hast du bei mir schon mal gegessen. Absolut, wie gesagt, haben wir hier im Podcast auch schon mal angesprochen. Röstzwiebeln im Salat ist echt ein geiler Tipp. Ne? Gibt nochmal so ein bisschen Crunch dazu.
Gut, ne? Die Frage ist, wo Röstzwiebeln nicht geil drauf sind eigentlich. Ne? Also ja, die schmecken wirklich gut.
Ja,
ne?
die schmecken wirklich gut, aber im Salat ist halt eine schöne Idee. Wichtig ist, dass man aufpasst, die Röstzwiebeln erst ganz zum Schluss drauf zu geben, sonst saugen sich nämlich mit dem Öl oder Dressing voll. Ja. Ne? Und man möchte natürlich, dass sie crunchy bleiben. Ne? Deswegen erst das Olivenöl, dann den Balsamico Essig, bisschen salzen, unterheben und danach erst die Röstzwiebeln drüber geben. Das wäre der erste Dressing-Tipp.
Nummer eins.
Das zweite, was ich richtig toll finde, ist ein Basilikum-Dressing, wo man hergehen würde und nimmt auch wieder Olivenöl, Apfelessig und das Ganze ein bisschen süßen. Ich nehme am liebsten Ahornsirup. Dann hat man schon ein ganz gutes, aber noch einigermaßen durchschnittlich schmeckendes Dressing.
Ne? Ahornsirup wegen der leichten Malznote?
Genau, das passt gut dazu. Ist jetzt kein Muss.
Okay.
Wer was anderes hernehmen will, um zu süßen, sollte das auf jeden Fall machen. Honig oder Kokosblütensirup oder irgendwie sowas.
Ja.
Gesüßt werden muss allerdings ein bisschen. So, und dann kommt der Clou, nämlich Basilikumblätter. Möglichst klein gerebbelt oder klein geschnitten oder mit der Kräuterwiege klein gemacht. Also so klein, dass jetzt nicht mehr so ganze Blätter oder ganze Stücke im Salat oder im Dressing rumschwimmen.
Ja.
Und das war's schon. Dann hast du dieses Dressing mit einem Zusammenspiel aus einem stärkeren, dominanteren Basilikumgeschmack, unterstützt durch die Süße und Malzigkeit von dem Ahornsirup und der Säure des Apfelessig. Passt unheimlich gut zusammen und ist, also Basilikum ist ja ein ganz bekanntes Kraut, was wir viel verwenden in der Küche, ne? Aber im Salat habe ich es nicht so häufig.
Ja.
Und optional, ich finde das fantastisch, kann man noch einen Esslöffel oder sowas Tahin in dieses Dressing rühren, Sesammus, ne? Dann wird es nämlich, statt dass es vinaigretteartig ist, zu einer cremigen Soße. Also das macht sich auch sehr gut optional.
Sag noch mal ein paar Worte zu Tahin, vielleicht kennt es ja nicht jeder.
Tahin ist, wie gesagt, Sesammus, also einfach pürierte Sesamsamen. Kriegt man mittlerweile in jedem Supermarkt. Ich würde trotzdem empfehlen, das im arabischen Geschäft zu kaufen. Die haben eine größere Auswahl, tolle Qualität und der Preis ist deutlich unter dem, was man im Supermarkt bezahlen muss. Tahin hat eine ganz bestimmte Eigenschaft, nämlich es bindet Flüssigkeit. Die Sesamsamen, die pürierten, binden Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich ein bisschen Tahin habe und gebe Wasser dazu, dann wird es erstmal, wenn man es verrührt, fester statt flüssiger. Was man so nicht erwarten würde. Um es also dann wieder flüssig zu bekommen, muss man mehr Flüssigkeit dazugeben, als man es möglicherweise gewohnt ist. Im Salatdressing muss man also ein bisschen gucken, aber für das, was ich gerade gesagt habe, da reicht wirklich ein Esslöffel oder so. Und dann wird aus dieser Basilikumsoße, aus dieser Basilikum-Vinaigrette eine schöne, cremige Soße. Kommen wir zur letzten. Auch die ist super minimalistisch und auch wieder mit Tahin, denn da kommt rein Tahin, weißer Balsamico, also Condimento Bianco und Sojasauce. Und das war's schon. Optional kann man noch ein bisschen Chili in Form von Chili-Pulver oder Samba Oleg dazugeben, wenn man noch eine Schärfe in der Salatsauce haben will. Schärfe tut Salaten sowieso unheimlich gut, haben wir uns schon mal im Podcast drüber unterhalten. Aber das war's wirklich dann. Ne? Also 3 oder 4 Zutaten. Tahin, Condimento Bianco, Sojasauce, optional Chili. So eine ganz leichte asiatische Note würde ich dem Ganzen vielleicht schon zuschreiben. Ne, aber du hast im Prinzip auch da dieses Zusammenspiel aus Säure, Cremigkeit durch das Tahin und dann natürlich einen kräftigen Geschmack, weil die Sojasauce, die ja salzig ist, das Ganze sehr stark würzt. Ne? Minimalistisch also, nur 3 oder 4 Zutaten, aber Hammer.
Also finde ich gut, auch Nummer 3. Sojasauce nehme ich tatsächlich auch öfter mal für so eine Salatsauce. Ja. Genau, weil es nur ein bisschen Würze mit reingibt, also gefällt mir auch gut.
Ja, aber das nur als kurzer Exkurs, einfach weil ich persönlich mich immer mega freue im Frühling, wenn auf einmal wieder die ganzen unterschiedlichen Salatsorten in die Auslage kommen. Mhm. Durch den ganzen Winter gab es Feldsalat und ich liebe auch Feldsalat, finde ich ganz toll, aber ich freue mich extrem, wenn es im Frühjahr dann wieder richtig losgeht mit den ganzen vielen verschiedenen Salaten. Und das wären eben 3 Dressings, die alle 3 relativ minimalistisch sind, das finde ich toll daran. Und ich finde eben toll, dass sie alle mit Zutaten auskommen, die man eigentlich immer am Start hat.
Also ich werde auf jeden Fall alle 3 Salatsoßen mal ausprobieren.
Sehr gut. Sehr gut. So, das war unser kleiner Ausflug in den Hofladen, also zu dem, was man im Frühling dort bekommt. Wir haben daraus abgeleitet ein Gericht aus der westfälischen Küche, Kartoffelschnittlauchgemüse und verschiedene Salatdressings, weil es jetzt endlich wieder so tolle Salate gibt. Es gibt aber eine Sache, die wir bei einer Frühlingsfolge auf keinen Fall auslassen dürfen und die wir, oder die ich zumindest in meinem Hofladen nicht bekomme, aber ansonsten hier wirklich überall. Und das ist was, Billy?
Spaß. Spargel.
Und?
Erdbeeren. Erdbeeren hat er auch nicht?
Doch, er hat eigene Erdbeeren, aber noch nicht jetzt.
Ja.
Aber Erdbeeren hat er, aber er hat keinen Spargel.
Spargel hat er nicht. Ne? Aber gut, Spargel ist bei uns im Münsterland nicht schwierig zu bekommen. Gibt es überall.
Spargelfelder,
Bütchen, auf dem Markt, im Supermarkt und so weiter. Ne? Man bekommt ja auch im Supermarkt ganz häufig auch lokale Ware. Ne?
Ja, klar. Das ist ja gerade das Schöne, finde ich, am Frühling. Im Winter gibt es das ja nicht so viel, dass man auch in den Supermärkten wieder Produkte von heimischen Erzeugern, damit meine ich nicht Deutschland, sondern wirklich von lokalen Erzeugern, auch endlich wieder bekommt.
Ja, aber wir haben auch schon in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, Regionalität ist wichtig, aber heißt natürlich nicht immer, dass es auch gleich ein super Produkt ist. Ne? Das Thema war ja Spargel, dass viele Spargelbauern hier auch bei uns in der Umgebung, du siehst das ja auch, wenn du vorbeifährst, die Felder abgedeckt haben mit Folie. Da gibt es ja auch Kritiker, die sagen, der Spargel könnte besser schmecken, wenn er mehr Zeit hätte und nicht so aus dem Boden rausgepresst wird. Ne? Und das Lebensmittel ist eigentlich noch gar nicht so weit. Und ich habe mal geschaut, ist gar nicht so einfach, Spargel zu bekommen. Ich weiß nicht, hast du eine Quelle, wo Leute den nicht unter Folie ziehen? Weil, das habe ich letztens nochmal gelesen, nur 1/4 dieser Folie wird wiederverwendet.
Ja,
also
ja, okay.
3/4, zumindest meine Recherche, weil mich jetzt mal interessiert, ne, geht in Müll nach so einer Saison. Und wenn du dir mal anguckst, was da so drauf liegt, ne, so, also das, ich finde es interessant, ich würde gerne mal, ich habe in einer Zeitung, die mir letztens mal geschenkt wurde, das ist Hof Direkt heißt die.
Ja.
Ich finde, es ist ein tolles Magazin, da geht es eigentlich so an Direktvermarkter.
Mhm.
Also die Hofläden haben.
Ja.
Ne? Und ich fand die Themen trotzdem ganz interessant. Und da hat sich eine Spargelbauerfamilie vorgestellt, die irgendwann gesagt hat, sie haben diesen Test gemacht, Spargel ohne Folie, Spargel mit Folie, Blindverkostung, sie fanden den ohne Folie viel leckerer und deswegen machen sie es sozusagen als Alleinstellungsmerkmal, dass sie das anbieten.
Lass mich nochmal eben fragen, Spargel ohne Folie, damit meinst du, was wir kennen als Slow Food, weil der Spargel dann einfach länger braucht, bis er reift und damit natürlich auch mehr Zeit hat, Geschmacksstoffe zu bilden und so weiter. Ne?
Ja, genau. Ne? Also es geht ja darum, eben glaube ich, ne, dass man in der Zeit, die zur Verfügung steht, auch mehr Spargel aus dem Boden holen kann. Und weil es wird wärmer da drunter.
Ja, klar,
so. Ich habe sogar gehört, es gibt sogar Heizdecken, die man auf so...
habe ich auch noch nie gehört, aber kann man sich ja voll vorstellen. Ne?
Aber nur das Thema Regionalität heißt nicht unbedingt, dass du ein geiles Produkt hast.
Das ist unbedingt geiles. Ne? Und der zweite Aspekt, den du ja auch gerade angesprochen hast, ist die Massen an Müll.
Ja, Massen an Müll.
An Plastikmüll, genau. Ne, der dann sich in den Weltmeeren wiederfindet, ne, damit wir hier bloß genug Spargel haben. Ne?
Trotzdem ist es natürlich so, wir sind voll in der Spargelzeit und bei mir ist es so, ich freue mich dann auch immer drauf. Ich habe auch dann irgendwann genug. Ich ziehe das jetzt nicht von Anfang der Spargelzeit bis zum Ende durch. Und
ja, solche Leute gibt es ja auch.
Dreimal die Woche Spargel.
Ja, gehöre ich auch nicht zu.
Und jedes Mal in der Saison frage ich mich, naja, was gibt es noch für Zubereitungsarten?
Ja.
Ne? Also auf den Grill legen und so weiter, kann man ja auch machen. Ne? Und,
schmeckt übrigens toll.
Finde ich auch.
Ja.
Und welche Soßen kannst du dazugeben und so weiter. Und den Klassiker, den ich so kenne, also Wasser zum Kochen bringen, da ist ein bisschen Butter drin, ein bisschen Zucker drin, ein bisschen Salz drin. Dann kommt der Spargel da rein und wird sozusagen gekocht. Ne? Das ist so ein klassisches Rezept.
Ja,
genau. Und kleiner Sprung, was mich immer schon angesprochen hat in diesen Asialäden, sind diese Teile, die ich hier vor uns auf dem Tisch habe. Dämpfeinsätze oder Dämpftöpfe. Ne?
Ja.
Hast du sowas?
Ich habe keine, nein. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir welche anschaffe.
Ja.
Habe ich aber bisher nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich es häufig genug benutze, um sie besitzen zu wollen.
Kann ich total nachvollziehen, weil man hat so viel Krimskrams in der Küche. Ne?
Ja, ich versuche das aber mal so ein bisschen zu reduzieren auf das Allernötigste.
Klar. Ne? Aber ich fand die Dinger immer schon so geil. Ne?
Ja, die sehen ja auch Hammer aus.
Sehen auch wirklich Hammer aus. Das ist jetzt so Durchmesser, was würdest du sagen? Wie viel ist das?
20, 22 Zentimeter.
Ja, also... relativ groß, ne?
Ja,
gibt's auch ein kleiner.
Wie so eine mittlere Pfanne, so diese Größe. Ne?
Aus Bambus. Ich habe hier 2 Etagen und einen Deckel.
Ja.
Wenn du mal nimmst, ich habe mich gewundert, ich habe die auch schon mal in schlechterer Qualität gesehen. Diese hier sind schon so, die fühlen sich ganz gut an. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen dicker und so. Sind auch aus dem Asialaden tatsächlich.
Was hast du investiert dafür?
Ich glaube, pro Teil, weil es wird ja nicht zusammenverkauft.
Ja.
Der hat also in meinem Asia-Geschäft hat er einen Turm mit diesen einzelnen Etagen und einen Turm mit Deckeln.
Ja, okay.
Und dann sagt man, ich möchte 3 Etagen haben und einen Deckel haben und fertig. Und ich glaube, jeder kostet 5 Euro oder sowas.
Ja, okay.
Also 15 Deckel, 15 Euro vielleicht hierfür. So, habe ich mir gekauft, aber jetzt musste ich natürlich erstmal vorher ein bisschen recherchieren, was kann ich denn damit anfangen? Ne? Und dann habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo jemand gesagt hat, guck doch mal, was du für einen Kochtopf zu Hause hast und ob es einen Bambus-Dämpfaufsatz gibt, der auf diesen Kochtopf passt. Und das ist auch bei mir so. Also ich habe einen Kochtopf, da passen genau diese Teile oben drauf.
Wahrscheinlich sind sie doch auch genauso gemacht, oder?
Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das wirklich in China, Vietnam und
Nein, okay,
und
das weiß ich natürlich auch nicht. Aber bei uns haben die Töpfe ja so Standardgrößen.
Werden auch in Wok gesetzt und so. Kann aber sein, aber ich habe auf jeden Fall geschaut so, ne? Und das Maß passte bei mir. Also wusste ich, ich habe einen Topf, da kann ich Wasser reinmachen und darauf kann ich dann diese Dämpf.
Ja.
Weil, was ich immer geil, neben dem Aussehen, dass ich finde, die sehen toll aus, fand ich immer die Idee gut, mit wenig Platz zu gleicher Zeit sozusagen verschiedene Speisen garen zu lassen, herzustellen. Und das kann man halt hiermit machen.
Klar.
Und jetzt wieder komme ich wieder zurück zum Spargel. Habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich die Teile schon, habe da schon Pak Choi mitgedämpft und alles Mögliche. Mhm. Und jetzt versuche ich mal den Spargel damit zu dämpfen.
Super Idee.
Und also ist jetzt nicht so, dass er ganz anders schmeckt. Aber dämpfen ist ja etwas schonere Garmethode, als wenn er im kochenden Wasser liegt.
Beim Kochen gibt er viel Geschmack auch an das Wasser ab. Weshalb ja der nachhaltige Koch hergeht und aus dem Spargelkochwasser noch eine Spargelcremesuppe oder ähnliches zubereitet. Genau. Ne? Ja. Aber wenn du ihn dämpfst, bleiben natürlich alle Geschmacksstoffe im Spargel erhalten.
Genau, also ich fand das auch klasse. Mir hat der Spargel sehr gut geschmeckt. Und du hattest ja vorhin gesagt, wie oft benutzt man solche Dämpfansätze. Ich benutze sie jetzt wirklich häufig, weil ich einfach von der Idee begeistert bin. Ich packe hier Baby Pak Choi rein, auf die nächste Etage Spargel, setze das auf das kochende Wasser. Wenn man will, kann man sogar unten Reis kochen. Überhaupt kein Problem.
Ja klar, oder eine Suppe, egal. Eine Suppe. Das muss ja einfach nur was sein, was ein bisschen Wasserdampf produziert.
Und nach 15, 20 Minuten ist alles gar und du hast alles so auf kleinstem Raum gemacht. Ne?
Ja.
Also war schon ganz häufig im Einsatz. Was man bedenken muss ist, wenn man sich diese Teile kauft, man braucht noch einen kleinen Einsatz hier dafür. Zum Beispiel Pergamentpapier kann man nehmen, also das Butterbrotpapier.
Ja.
Weil man natürlich nicht möchte, dass das ganze Bambus gleich versaut wird durch die Lebensmittel.
Verstehe.
Ne? Also ich reiß dann immer, ich weiß, ich habe auch schon gehört, man kann in China kann man auch Bananenblätter nehmen. Finde ich natürlich auch toll, die gibt es so in gefroren, aber so, aber braucht man nicht unbedingt jetzt. Ne? Sollen auch ein bisschen Geschmack abgeben. Ich nehme einfach ein bisschen so dieses Butterbrotpapier, lege das unten rein, lege dann den Spargel drauf in zwei Etagen. Die haben auch die Größe, dass der Spargel gut reinpasst, wenn ich die Enden unten abgeschnitten habe. Braucht ungefähr 15 Minuten, dann ist der Spargel fertig. Und ja, ich finde, das ist eine tolle Sache. Also ich bin richtig begeistert, auch für anderes Gemüse, ne? Also Spinat, Pak Choi, Karotten klein geschnitten.
Genau, Spinat
alles
gibt's ja jetzt wieder, hat er ja auch in dem Interview drüber gesprochen. Ne? Also das ist herrlich. Und gedämpfter Spinat, wunderbar.
Ja, und ist wirklich cool, weil, weißt du, du hast alles so auf kleinstem Raum übereinander und es ist alles so ungefähr nach 15, 20 Minuten fertig und finde ich eine super Sache. Und deswegen habe ich den Spargel jetzt schon zwei, dreimal so gemacht. Auf diese Art.
Tipp von Billy, Dämpfeinsätze aus Bambus.
Genau.
Hammer.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Ja, Billy, dann kommen wir jetzt weg von den frühlingshaften Zutaten. Behalten natürlich im Hinterkopf, dass wir gleich uns noch über Erdbeeren unterhalten. Ne? Aber gehen jetzt erstmal weg davon. Hin zu, was man im Frühling, wenn das Wetter besser wird, sonst noch so machen kann, wenn man sich kulinarisch betätigen will. Draußen. Könntest du was zu erzählen?
Ja, ich liebe das, draußen zu kochen. Wirklich, ich finde das super. Wir alle kennen das ja, Grillen. Ne? Also
klar,
macht ja vielen Leuten Freude. Manche grillen auch das ganze Jahr, okay, aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die sagen, sobald die ersten Sonnenstrahlen ein bisschen da sind, dass man halt nicht drin in der Küche steht, sondern das draußen macht. Und ich finde das auch super. Und ich habe vor einiger Zeit eben noch was für mich entdeckt. Ist vielleicht gar keine große Geschichte, aber neben dem Grillen, also Zubereiten von Sachen auf Holzkohle oder auf Gas.
Was ja auch die gängigste Methode ist, wenn Leute draußen in Anführungszeichen kochen oder sich Essen zuzubereiten.
Ja. Ne? Ne, trotzdem draußen zu kochen, auch wenn man, muss man ja mal sagen, keine Außenküche hat. Es gibt ja Leute, also Freunde von mir zum Beispiel, auch ganz toll, die haben wirklich einen riesen Garten und haben draußen nochmal eine Küche. Das finde ich schon beneidenswert.
Ja, muss man sich auch leisten können.
Ne? Muss man sich auch leisten können, genau. Also um dann draußen zu kochen. Habe ich jetzt selbst auch nicht. Was ich aber habe, ist den Kochmann 1008, glaube ich, so heißt der. Und einen Wok. Ne?
Dann erzähl erstmal Kochmann 1008, was ist
genau.
das?
Genau. Also das ist hier so ein kleiner Tischgasflamme. Sozusagen,
okay.
ne? Du siehst ja, ich habe das Gerät ja mitgebracht. Ne?
Wir können es ja mal ganz kurz beschreiben.
Genau.
Also es sieht im Grunde so aus, wie in den Studentenküchen hatte man noch immer so einen Elektroherd mit einer Kochplatte.
Ja.
Ne? Und so ein bisschen so sieht das Teil aus, nur dass diese Kochplatte jetzt eben ein Gaskocher ist.
Genau.
Ne? Das heißt, wird nicht mit Strom betrieben, sondern mit Gas.
Mit Gas. Und ist wirklich so groß, dass es in so einen kleinen Aktenkoffer hier reinpasst, den es auch gleich dazugegeben hat.
Ja, genau.
Plastikkoffer
okay, ja,
hier.
Klasse. Mhm.
So alles so ein bisschen billig gemacht, muss man schon sagen. Ne? Ich weiß, dass das hier in ganz vielen asiatischen Haushalten auch zu Hause ist.
Mhm.
Weil, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, kein Gasherd zu Hause hast, sondern nur ein Induktionsherd oder sonst was, ist das toll, weil du hier sehr schnell eine große Hitze drauf bekommst und du kannst halt mit Wok arbeiten. Und nicht jeder hat ja zu Hause beim Induktionsherd so eine Wok-Vorrichtung.
Ich habe noch nicht mal Induktion. Ich habe ein Ceran-Kochfeld.
Oder Ceran, wie auch immer.
Ja, aber natürlich. Du hast,
genau.
Du hast
also schon recht. Zusätzlich haben ganz viele noch so ein kleines Teil hier. Diese Firma heißt halt Kochmann, ist auch total egal. Ich weiß nicht, ob es da andere gibt, ganz bestimmt.
Ja, aber jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde die Idee schon wieder geil. Weißt du was, kaufe ich mir, glaube ich, sofort. Ja. Weil ich habe immer schon gedacht, ich will mit Gas kochen. Ich finde es so geil. Ne? Und das ist doch die Lösung.
Ja, ich bin
gar nicht drauf gekommen.
Genau, ich war noch vor ein paar Monaten bei einer Freundin, die auch sehr viel asiatisch kocht und auch einen Hintergrund hat. Und da habe ich mich auch gewundert, dass die einfach auf der Anrichte noch so ein Gerät stehen hat.
Ja. Ja, aber es ist so geil.
Neben dem modernen Herd kannst du das eben machen. Also so ein Teil hier kostet, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas.
Ja.
Ne? Ich muss das hier einmal umdrehen. Du siehst, das ist so ein bisschen so verpackt, dass das so ein bisschen in diesen Koffer passt. Jetzt gibt es hier so eine Vorrichtung, um einen Topf draufzustellen.
Ja, also wie auf einem ganz normalen Gasherd, der von mir aus auch 5 Kochflächen hat, ist das jetzt eine.
Genau. Jetzt habe ich hier so eine kleine Gasflasche. Die finde ich nicht ganz so cool. Die sieht so aus wie so eine Haarsprayflasche. Die ich jetzt hier reinklinke, warum ich sie nicht so gut finde, ist, die hält jetzt für 3-4 Mal kochen, vielleicht auch 5 Mal, weiß ich nicht genau mehr. Ne?
Ja.
Und da muss man das Ding irgendwie wegtun, ist natürlich nicht so umwelt.
Ist also auch nicht nachfüllbar.
Genau, ist nicht nachfüllbar.
Gibt es denn solche Lösungen dafür?
Das möchte ich gerne mal wissen. Also da würde ich jetzt nochmal in die Recherche gehen danach. Jetzt, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ich kann einfach im Garten, auf dem Gartentisch oder sonst wie draußen kochen. Ich kann das auch mitnehmen, wenn ich möchte. Ne? Kannst du ein Auto packen. Kannst irgendwo kochen,
wo du willst. Ja, kannst du auf Fahrrad packen.
Genau.
Das ist voll geil.
Finde ich voll super. Würde ich mich nochmal nach einer Lösung umtun, was kann man hier noch für Gaskartuschen dran packen, die ein bisschen mehr Volumen haben. Ne? So, also ich mache das jetzt mal, damit wir das mal sehen. Ich packe das jetzt hier rein. Augenblick. Nein, warte.
Ja, so. Strömt schon Gas aus.
So, jetzt muss ich, ich habe die diese Haarspraydose jetzt mit dem Gas, ne?
Ja.
Habe ich jetzt hier reingeklemmt. Jetzt ist sozusagen das Ventil da geöffnet oder ist eingestochen worden.
Ja.
Und jetzt kann ich hier zünden.
Ja, die Flamme brennt.
So, Flamme brennt.
Mit blauer Flamme.
Genau.
Wie
so, das war's. Und was ich jetzt noch dazu gekauft habe, ist dieser, wie ich auch finde, schöne Wok.
Hey.
Ne?
Allerdings.
Und zwar, das sind diese ganz normalen Woks, wie man sie wirklich im Asialaden haufenweise findet. Der hat jetzt 14 Euro gekostet. Mit so einem schönen Holzgriff hier. Ne? Und den, siehst du, kann man jetzt hier schön draufstellen. Ne?
Geil.
Und kann man mitkochen. Ich mache jetzt mal wieder aus, damit wir jetzt hier nicht das Studio abfackeln. So, ja. Ich mach das mal wieder hoch. So, also das, was braucht man? Man braucht einmal so einen Gaskocher.
Ja.
Hier kostet ungefähr 20 Euro. Dieser Wok kostet, 12 Euro oder sowas habe ich dafür bezahlt.
Ja, klar, genau. Man braucht halt also einfach irgendeinen Wok oder man hat schon einen. Kann wenig Geld ausgeben, man kann auch ganz viel Geld ausgeben.
Ja, aber ich finde tatsächlich, man sollte den kaufen dafür,
okay,
weil das ist das geile Teil. Der ist auch nicht so schwer, weißt du? Der muss ein bisschen eingebrannt werden hier, dieser Wok, damit er gut funktioniert.
Ja.
Und dann kann man damit wunderbar kochen. Und das ist erstmal das, was ich nochmal transportieren wollte. Ich bin so angetan davon, dass du mit diesen kleinen Ausgaben mobil unterwegs sein kannst. Entweder nur mobil, um in deinen Garten zu gehen, um an einem schönen Tisch zu kochen.
Ja, oder Balkon, Terrasse, natürlich, wer es nicht hat, selbstverständlich.
Oder einfach auch, du sagst dir, ich will irgendwo hinfahren, in einen schönen Park oder sonst was, nimmst einen kleinen Klapptisch mit und kochst da was. Ne?
Ey, ich finde es so geil. Ziehe ich mir sofort. Das Einzige, was ich tatsächlich auch noch machen würde, ist die Recherche. Gibt es das irgendwie mit nachfüllbarer Pulle?
Genau, finde ich auch.
Weil das fände ich, ist nicht schlecht, oder?
Ja, finde ich auch.
Weil immer diese Teile irgendwie im Müll werfen, ist auch scheiße.
Genau.
Aber ey, ansonsten, Billy, das ist schon wieder der Tipp für mich. Also da bin ich sofort dabei.
Genau, finde ich auch toll. Und jetzt dazu, damit man so ein bisschen, wer jetzt sagt, ja, habe ich auch Bock zu, ich kaufe mir jetzt diesen kleinen Wok und kaufe mir diesen Gaskocher. Ne? Was kann ich jetzt damit machen? Da gibt es eine wunderbare Methode, von der ich auch ganz begeistert bin. Du wirst es wahrscheinlich kennen, das heißt Stir Fry.
Ja, klar.
Ne? Das heißt also Pfannengerührtes.
Ja.
So wie man das auch kennt, wenn man irgendwo, keine Ahnung, in manchen China-Imbissen ist, wo jemand in der Küche steht, man sieht immer große Flammen sozusagen, der rührt die ganze Zeit in irgendeinem Topf und so. Ne? Ich finde das auch super und vor allen Dingen, weil es eine gute Möglichkeit ist, sich ranzuwagen an das Kochen ohne Rezept, indem man so eine gewisse Anleitung verfolgt, die einem so einen gewissen Weg zeigt, aber man hat nicht ein vorgefertigtes Rezept. Du musst so viel davon nehmen und so viel davon nehmen. Und das finde ich, das passt auch ganz gut. Du packst dir also ein paar Zutaten ein. Vielleicht schneidest du die zu Hause schon klein, wenn du keinen Bock hast, das irgendwo zu machen. Nimmst dein Gasherd hier, dein mobiles, dein Wok, fährst los und kochst draußen. Ne, und probierst einfach aus. Und ich will mal kurz erklären, wie ich vorschlagen würde, wie man das am besten angeht, das ganze Thema, und was man braucht
Stir-fry.
Dafür. Ja. Stir-fry. Mhm. Ne? Also man braucht erstmal ein Fett, was hoch erhitzbar ist.
Logo. Erdnussöl.
Erdnussöl nehme ich, weil irgendwie passt es auch zu dieser Art von Küche, die ich jetzt vorstelle.
Wenn wir über asiatische Küche sprechen.
Genau,
ne? Genau, ja.
So, und jetzt unterscheide ich zwischen Basiszutaten, Haupt- und Nebenzutaten.
Ja? Okay.
Also wenn man jetzt eine Basiszutat nimmt, ich finde, zu all diesen asiatisch angehauchten Rezepten gehört sowas wie Ingwer, Knoblauch, Frühlingszwiebel, Schalotte, Chili.
Absolut. Ja?
So, das ist sozusagen so eine Art Grundwürze dazu.
Ja.
Da nimmt man jetzt irgendwas davon, man muss nicht alles nehmen, man nimmt ein, zwei oder drei Sachen davon. Und würde man so sagen, oh, man braucht vielleicht eine kleine Menge, kleine Handvoll pro Person, würde ich davon kleingeschnitten nehmen. So, ne?
Ja.
Das ist die Basiszutat, die auch als allererstes in diesem Öl so ein bisschen angeschwitzt wird.
Klar.
Dann kommt Punkt 3, die Hauptzutat. Und bei der Hauptzutat ist man auch frei. Die, die Fleisch und Fisch essen, können sich überlegen, Fleisch, Fisch oder Seafood reinzupacken.
Mhm.
Alles schön klein in Scheiben geschnitten, weil die großen Stücke, die brauchen halt zu lange, um gar zu werden. Das nimmt man. Wenn man jetzt sich fleischlos ernähren möchte, passt Tofu, Panier oder Seitan dazu. Ne? Oder eben auch schon Gemüse als Hauptzutat. Zum Beispiel Aubergine habe ich auch schon ausprobiert, finde ich super. Paprika, Bohnen, sowas.
Ja. Ne? Gibt es bei uns auch häufiger tatsächlich.
Ja.
Und Paprika ist zum Beispiel was, das ist irgendwie immer drin.
Ja.
Ne? Im Moment gibt es Pak Choi, haben wir gerade drüber gesprochen.
Pak Choi finde ich super.
Super, sowohl die Blätter als auch die Stiele. Ne? Die Stiele
Senfgemüse, was einen tollen Geschmack hat.
Ja,
meiner Meinung nach dem Mangold auch weit überlegen ist, den gibt es ja jetzt zum Beispiel auch, oder hat es jetzt die ganze Zeit noch gegeben. Ne? Finde ich Pak Choi deutlich leckerer.
Aber weil er auch nicht so faserig ist.
Genau.
Finde ich auch. Und saftiger insgesamt. Ne?
Also Öl heiß machen von den Basiszutaten, also von dieser Grundgewürzmischung dazu. Dann eine Hauptzutat dazu. Bei der Hauptzutat würde ich so sagen, so ungefähr 150 Gramm pro Person.
Ja.
Ne? Und dann gibt es noch Punkt 4, Nebenzutaten. Das könnte sowas sein wie Sojabohnensprossen, nochmal Pak Choi oder auch noch ein bisschen weiteres Gemüse. Ne?
Klar.
So, jetzt kann man dabei schon was bedenken, nämlich Asiaten kochen ja sehr gerne so, dass bestimmte Sachen dabei sind. Also man hat was Weiches, aber auch was Knackiges, was Salziges, auch was Süßes. Das könnte ja auch so ein Leitfaden sein bei der Zusammenstellung, ne, der einzelnen Zutaten. Also ich weiß schon mal, ich brauche ein Öl, ich brauche eine Basiszutat und eine Hauptzutat und eine Nebenzutat.
Mhm.
Ja, wenn ich das jetzt harmonisch miteinander in Verbindung bringen will, dann kann man ja überlegen, was habe ich da schon drin? Was könnte jetzt noch rein, was vielleicht einen etwas anderen Schwerpunkt in das Essen bringt? Ne?
Also ich sag mal so als Beispiel, du hast einen Fisch drin, der vielleicht haptisch ein bisschen weicher ist.
Genau.
Würdest du darauf achten, dass vielleicht sowas drin sind wie Möhren?
Richtig, genau.
Die einen Knack machen im Mund,
ne?
Dass man
ein
anderes
Fall.
Mundgefühl hat und das miteinander kombiniert.
Genau, das meinte ich damit.
Ja.
Das könnte so ein Leitfaden sein, also einmal mit den Leitfaden, dass ich diese verschiedenen Gruppen habe, aus denen ich mir was überlegen kann. Und dann, wie harmoniert das zusammen? Genau wie du gesagt hast, dass ich nicht nur nachher alles ist weich, weißt du, ich packe Nudeln rein, die auch eher weich sind, wenn ich Weizennudeln nehme, gerade so asiatische Weizennudeln, ne? Dann packe ich auch noch Fisch rein und so weiter, dann habe ich nachher so eine weiche Brühe, das möchte man ja nicht unbedingt.
Ja.
Ne? Und zum Schluss sind wir bei Punkt 5, Würzen. Also, da kann man dann arbeiten mit Sojasoßen, mit gesüßten Sojasoßen, Ketchup, Manis zum Beispiel, Reiswein, Sesamöl, Austernsoße. Man kann ein bisschen Zucker reinpacken auch, wenn man andere eher säuerliche Zutaten vorher reingepackt hat. Salz und Pfeffer natürlich, Koriander, auch mit Chili noch ein bisschen
nachwürzen. Genau, wollte ich sagen, Kräuter, ne? Also ne? Korianderblätter.
Genau. Und was man ganz zum Schluss noch braucht, ist aber selbst erklären, man braucht noch irgendwelche Kohlenhydrate. Könnte man zum Beispiel Reis einfach kochen. Ne? Ob man den dann schon mitnimmt, weißt du, fertig gekocht, weil wir sind ja jetzt gerade bei dem Thema draußen kochen, mobil kochen.
Kann ja auch auf deiner Terrasse sein. Ne?
Genau, kann auch sein.
Ne? Ich würde zum Beispiel auch immer hergehen oder finde ich auch gut, wenn es Reis dazu gibt, den Reis mit durch den Wok
absolut,
noch zu ziehen.
Genau.
Ne? Und den nicht hinterher als Beilage dazu zu packen,
sondern ich auch
auf jeden Fall in das Stir-Fry mit rein, dass der auch den ganzen Geschmack von den Gewürzen, von möglicherweise dem bisschen Soße, was entsteht durch das Öl und Sojasauce oder was auch immer wir reingeben, ne? Auf jeden Fall dazu nehmen.
Genau, und was ich jetzt gut finde, ist, wir haben erstmal diesen Punkt so ein bisschen erläutert mit dem draußen kochen. Wie kann ich das machen, auch wenn ich keine professionelle draußen Außenküche habe.
Ja.
Und dann finde ich diesen Aspekt gut, Stir-Fry passt halt gut dazu, weil ich hier nicht ein strenges Rezept verfolgen muss, sondern ich kann, wenn ich so ein bisschen so einen Leitfaden verfolge, kann ich daraus ein Essen zusammenstellen,
ja,
was lecker ist. Und das ist so ein Tipp, jetzt gerade, wo es ein bisschen wärmer wird, ich mache das unheimlich gerne, mache mir ein Bier oder einen Wein auf, koche draußen in der Sonne, 18, 19, 20 Uhr. Jetzt im Moment ist es ja dann schon so, dass so ein bisschen so blaue Stimmung schon langsam ist. Finde ich einfach super.
Ey, du bist, ne, so ein Arschloch, ne? Ich habe so, ja, einen Hunger jetzt schon, ne? Wenn ich das alleine höre, ne? Und die Idee finde, ja, ich so geil, ne?
Ja.
Finde ich so geil mit irgendwie diesem einfachen Drink. Wie heißt der? Kochmann CE1008, ja, für 20 Euro.
Ja.
Ey, ist das geil. Mache ich sofort.
Ja. Und mit dem Stir-Fry sollte ja auch nur sein, dass, wenn jetzt jemand sagt, ich hab's jetzt, aber was mache ich jetzt mit den Sachen so, ne? Dann finde ich, ist das Stir-Fry eine ganz gute Methode, weil man,
ja,
einfach
klar,
nur so ein paar,
weil du Sachen zusammenschmeißt.
Genau.
Wir sprechen über Frühlingsküche, mhm, und das, was gibt's jetzt gerade schon in den heimischen Betrieben, ne? Und all das, was es da gibt, Pak Choi kommt, jetzt haben wir gerade drüber,
genau,
gesprochen, ne? Mhm. Es dauert nicht mehr lange, dann kommen die ersten Paprika und so weiter, Auberginen, ne? Mhm. Also, ey, Hammer!
Ja, finde ich auch. Macht Spaß.
Ja, allerdings. Bitte stell einen Link zu dem Gerät,
mhm,
in,
genau,
die Shownotes.
Mhm.
Ich bin nicht sicher, ob du ein Rezept zu dem Stir-Fry einstellen sollst.
Genau, das Einzige, was man machen kann, sind so ein paar Eckdaten mal zusammenstellen.
Ja,
ne?
Stimmt. Als Beispiel deine Basiszutaten,
genau,
die Hauptzutaten,
genau,
Nebenzutaten. Ja, dann,
ja,
mach das doch.
Ja, mache ich gerne.
Das ist eine schöne Idee. Ja, klasse. Willi, du alter Tausendsasser,
ja,
ne? Nachdem du uns gerade kulinarisch also schon dermaßen wieder bereichert hast mit dieser Idee, haben wir noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, bevor wir mit dieser Folge zur Frühlingsküche durch sind, aber ohne die wir auf keinen Fall rauskommen. Wir haben nämlich gesagt, Frühlingszeit ist Spargelzeit und
Erdbeerzeit.
Genau. Und du hast noch was Tolles mitgebracht, nämlich einen Nachtisch,
hm,
mit Erdbeeren.
Ja.
Mit dem wir uns dann unser Stir-Fry oder unseren gedämpften Spargel oder unseren Schnittlocheintopf oder unsere Salate oder unsere Brennnesselsuppe am Ende versüßen können.
Ja, also das ist, denn dieser Nachtisch ist eigentlich einfach. Quarkmus mit Erdbeersoße.
Mhm.
Ich muss auch vorweg sagen, das Rezept kommt nicht von mir, sondern von meiner Frau. Also ich habe ja auch die Kochkladde von Gula mitgebracht, wie du siehst. Unglaublich altes, zerfallendes Ding.
Das sind doch immer die schönsten.
Genau, mit ganz vielen Zetteln drin. Sie hat mir auch vorher gefragt, ob ich die Zettel nicht, ob sie die alle rausmachen sollte, weil sie Angst hatte, dass mir die alle rausfallen und dann durcheinander kommen und so. Ich habe versprochen, dass mir das nicht passiert. Und hier ist handschriftlich dieses Quarkmus aufgeschrieben. Und deswegen kann es schon sein, wenn ich das jetzt gleich erkläre, dass ich das ein oder andere Mal kurz ins Stottern komme, weil ich das selbst noch gar nicht zubereitet habe, aber schon oft gegessen habe. Aber was ich auch sagen muss, ist, es kam bisher immer, immer hammergut an. Ja.
Ich möchte kurz ergänzen,
ja,
ich glaube es auch schon gegessen
zu haben.
Du hast
es schon gegessen.
Wir waren nämlich,
ja,
bei dir auf deinem Food-Event,
genau,
dem ersten, dem Test-Event,
richtig,
wo,
genau,
du erst einen Film gezeigt hast, dann gab es Leib und Seele Pasta,
genau,
und zum Nachtisch Quarkmus mit Erdbeeren.
Ganz genau.
Das war das, ne?
Das war das,
ja,
und da war Guda nicht ganz so zufrieden damit, weil da hat sie es das erste Mal mit Agar-Agar gemacht,
mhm,
statt mit Gelatine.
Ja.
Und da ist es nicht ganz so fluffig geworden, wie sie es gewohnt ist. Ja, aber jetzt haben wir schon vorweggenommen, Gelatine ist da drin, aber für alle die, die keine fleischlichen Erzeugnisse essen möchten, es geht auch mit Agar-Agar und da haben wir nur noch nicht so viel Erfahrung, dass es so fluffig
also
toll wurde.
Ich, wenn,
ne,
du das jetzt nicht gesagt hättest, ne,
mhm,
ich wollte gerade noch einhaken und sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch drauf, es ist ein so fluffiger Nachtisch.
Ja.
Und jetzt,
ja,
lerne ich von dir, er könnte sogar noch fluffiger,
ja,
werden,
genau,
wenn man das tierische Produkt benutzt.
Ja. Ich versuche mal kurz zu erklären, wie es geht oder was man dafür braucht. Man braucht dafür 6 Blatt weiße Gelatine oder eben Agar-Agar.
Ja.
Wie gesagt, wir haben es beim letzten Mal gemacht. Wahrscheinlich fehlt uns so ein bisschen da die Kenntnis oder so. Muss man noch,
ja,
ein bisschen experimentieren.
Genau, muss man ein bisschen experimentieren. Ne?
Genau. Wir brauchen 500 Gramm Quark, wir brauchen 2 Eier und wir brauchen 100 Gramm Puderzucker und etwas Contreau, also diesen
Orangenlikör.
Orangenlikör, Sahne und Erdbeeren. So, und als erstes muss man diese Gelatineblätter, also das sind ja so hauchdünne,
ja,
durchsichtige Blättchen, ja, wenn man das damit macht, die muss man einweichen, in Wasser ausdrücken, in so ein kleines Töpfchen geben und bei ganz kleiner Hitze schmelzen lassen sozusagen.
Ne? Sehr ähnlich würde es ja mit dem Agar-Agar auch laufen. Das
Erzähl
wird ja
mal,
in Wasser auch gelöst.
Ja, okay. Ja. Agar-Agar, ich weiß gar nicht, wie ist das? Was ist
ein Pulver.
Ist ein Pulver,
ja.
Okay. Ich habe mal extra nachgeguckt, das wird aus Blaualgen und Rotalgen, genau, glaube ich, hergestellt.
Genau.
Ne?
Ja. Ja. Ja, genau. Wird auch in Wasser angerührt und danach wird es eigentlich wie Gelatine-Masse auch verwendet.
Ja.
Ne?
Ja, okay. Also wir haben jetzt diese Gelatine ausgelassen, ne? Ist ein bisschen erhitzt worden, das ein bisschen flüssig geworden ist jetzt. Und jetzt nehme ich die beiden Eier und trenne Eiweiß vom Eigelb. Das Eigelb wird mit Puderzucker vermischt und so ein paar Esslöffel Contreau kommen da rein. Und dann unter den Quark gehoben. Dann wird die Gelatine hinzugefügt. Das Ganze wird durchmischt und wird eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt.
Okay.
Ja. So, jetzt habe ich ja noch das Eiweiß. Und das Eiweiß wird zusammen mit Sahne steif geschlagen. Und dann wird das noch einmal unter den Quark gehoben.
Daher der Fluff.
Genau. Quark an sich ist ja schon lecker, aber wenn man ehrlich ist, noch richtig geiler so als Nachtisch natürlich, wenn ein bisschen mehr Fett da dran ist. Ne? So, und jetzt ist es am besten, auf jeden Fall ein Tipp von Gula, den jetzt über Nacht im Kühlschrank stehen zu lassen.
Ja,
also diese Quark-Sahne-Eimischung. Ne? Weil dann wird die Konsistenz einfach besser. Wird es ein bisschen stichfest, ist aber trotzdem noch fluffig, ne? Ja. Eben so eine richtig schöne Mousse.
Ja.
Ne? So, okay. Und was ich jetzt noch brauche, ist eigentlich nur noch diese Erdbeersoße. Und die Erdbeersoße ist nichts anderes als Erdbeeren, die püriert werden. Ungefähr 500 Gramm würde ich nehmen dafür. Und jetzt packe ich da noch Puderzucker rein und koche das Ganze. Weil dadurch wird diese pürierte Erdbeeren wären so ein bisschen sämiger. Dann wird es halt eine richtige Soße.
Wie Marmelade, nur flüssiger. Ne?
Genau.
Ja.
Und jetzt muss man halt gucken, wie süß möchte man das haben. Sind die Erdbeeren schon sehr süß, muss etwas weniger Puderzucker dazu. Ne? Und so weiter.
Ja.
Das war's. Und am nächsten Tag hole ich halt also diese wunderbaren, schöne, stichfeste Quarkmousse heraus. Etwas Erdbeersoße dazu. Total lecker. Also es ist eigentlich ganz einfach. Man hat wirklich nur diese weiße Quarkmousse und diese knallrote Erdbeersoße. Aber ich weiß auch nicht, der Geschmack harmoniert total gut. Und es haben wirklich wenig Gerichte, die wir so zu Hause machen, die so ein Renner sind bei den Leuten. Ja, wo fast jeder Gast sagt, oh, muss ich unbedingt das Rezept haben und so.
Ja.
Also deswegen ist eine totale Empfehlung,
das ist auch was echt Tolles. Ich kenne eine Variante davon, finde ich, wie man es variieren kann, was auch ganz schön ist, nämlich statt des Contreau Rosenwasser zu verwenden. Dann schmeckt das so ein bisschen, kriegt das so eine arabische Note.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, ne?
Also Rosenwasser finde ich super, den Tipp nochmal dazu.
Zwei Fragen noch. Erstens, es könnte einer sagen, Billy, da sind ja rohe Eier drin. Macht das was?
Tja, ich kann das natürlich auch nicht wirklich sagen. Ich habe da überhaupt keine Ängste. Wir hatten in einer Folge schon mal, haben wir über Cocktails gesprochen.
Ja.
Und das auch so für so eine gewisse Stabilität eines Cocktails auch oftmals an Eiweiß genommen wird. Ich finde das super. Ich finde, der Cocktail wird sofort irgendwie noch geiler und so. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich nehme auch gerne ein rohes Ei. Wir haben ja dein Rezept, weißt du noch, das du vor einigen Folgen vorgestellt hast, Bimibab.
Ja, klar.
Haben wir auch drüber gesprochen, packe ich da wirklich ein rohes Ei noch in den Reis rein und verrühre das?
Das ist, wie es traditionell gemacht wird.
Genau.
In der Gastronomie wird es nicht gemacht, wird ein Spiegelei draufgelegt, weil die mit rohen Eiern
vorsichtig sein muss. Ich weiß nicht, wie unsere Hörer und Hörerinnen das sehen. Ich habe da wirklich überhaupt keine Berührungsängste.
Jeder soll machen, wie er meint. Ne?
Ja.
Denke ich auch. Ne? Und Frage Nummer zwei, die Rolle der Gelatine oder des Agar-Agar in dem Ganzen, was macht sie?
Die macht das Ganze stichfest.
Ja? Verstehe.
Dass
also es reicht eigentlich nicht, die aufgeschlagene Sahne, die ja auch eine gewisse Steifigkeit hat, plus der Eischnee, der auch eine Steifigkeit hat. Man will es also noch fester haben.
Ja, genau. Das ist schon so, dass wenn du mit dem Löffel in dieses Quarkmus gehst, ne, das nennt man ja so Stichfestigkeit.
Ja,
also du kannst wirklich so einen Nockerl so abmachen davon.
Ja.
Das ist einfach ein anderes Mundgefühl. Das ist auch schon wichtig dabei bei dem Rezept.
Ja.
Ne?
Klar, wir hatten ja über die Fluffigkeit gesprochen und das kann ich ja wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist also so herrlich, diese Luftigkeit.
Ja,
das ist auch was anderes, als wenn man so Quarkpump im Mund hat. Ne?
Ja.
Und diese Luftigkeit
find
ist das, was das besonders macht.
Ja. Und ich finde, da kann natürlich total nachvollziehen, du hast ja eins der beiden kritischen Themen bei diesem Rezept schon angesprochen, die rohen Eier. Und natürlich auch Gelatine, ne? ein tierisches Erzeugnis aus tierischem Protein. Hat auch nicht jeder Bock drauf, kann ich auch total nachvollziehen.
Ja, aber da ist ja Agar-Agar ein ganz leichter Ausweg.
Glaube ich auch, dass eine Alternative ist.
Genau.
Denke ich auch.
Ganz herrlicher Nachtisch zum Abschluss. Finde ich toll, sind wir für heute durch, oder?
Super.
Also heute ist die Zeit vergangen wie im Fluge, möchte ich sagen, oder? Also Hatten wir schon mal eine so kurzweilige Folge? Ich weiß nicht. Für mich fühlt es sich also an, als hätten wir eben erst angefangen.
Ja, hat auf jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht, finde ich,
über
so viele verschiedene Themen zu unterhalten.
Ja, genau. Was der Frühling alles hergibt. Ja, ne? Ja. Herrlich. Ja, klasse. Also auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, tausend Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Alles, worüber wir heute gesprochen haben, findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in unseren Shownotes. Das hier war Folge 15, Mini-Jubiläum, Billy.
Mhm.
Das heißt, die Shownotes gibt es unter herdundofen-podcast.de/15. Wenn ihr jetzt keine Folge vom Herd und Ofen Podcast mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Podcast in der Podcast-App auf eurem Smartphone oder bei Spotify oder bei iTunes zu abonnieren. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt zum Herd und Ofen Podcast, meldet euch gerne bei uns, entweder auf Facebook oder Instagram oder direkt per E-Mail an peter@herdundofen-podcast.de. Das würde an mich gehen, oder an billy@herdundofen-podcast.de. Ja, und damit, Billy, verabschieden wir uns, wünschen allerseits einen schönen Frühling und viel Spaß beim Nachkochen.
Ja.
Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, Nummer 16. Alles Gute.
Tschüss.
Ciao.